Der 31. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer, er ist gespielt und eine Vorentscheidung ist schon getroffen. Darmstadt 98 verabschiedet sich aus dieser Liga, aber es ist noch viel mehr passiert. Darüber wollen wir jetzt hier sprechen im Rasenfunk mit Nina Potzel und mit Charlotte Bruch. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick.
Immer jedes Mal, wenn wir Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Im Hinblick auf diesen Spieltag freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen über den Spieltag sprechen. Und Charlotte Bruch vom Tagesspiegel ist hier. Hallo Charlotte.
Hallo.
Na, wie hat er dir gefallen, der Spieltag?
Gut. Konnte man viel rausziehen. Irgendwie auch ein Spieltag der Traumtore, finde ich. Viele schöne Tore gesehen.
Das stimmt.
Der gute Punkt. Ja, schön, dass Nina Potzel auch hier ist. Wenn ihr Nina noch nicht kennt, dann hört ihr zu wenig die 45 oder den Rasenfunk. Hallo Nina. Dir hat er also auch gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall steht Stichwort Traumtore. Ich habe, glaube ich, am Anfang noch angefangen, mir die mitzuschreiben und dann irgendwann dachte ich so, ja, okay. Das sind jetzt ein paar dolle viele, als dass irgendwie das der Moment des Spieltags werden könnte. Nee, mir hat der auch ganz gut gefallen. Also so ein paar Spiele, die so ein bisschen mau waren, aber auch einige, die echt ziemlich cool waren, ziemlich spannend. Wir hatten auch ein paar witzige bis interessante Interviews mit dabei. Bin ich auch mal großer Fan von. Ja.
Das stimmt.
Aber jetzt überlege ich gerade, welche Traumtore waren denn das alles? Anscheinend habe ich meine Festplatte schon vor der Sendung gelöscht, was schlecht ist.
Na, auf jeden Fall am Anfang Bochum gegen Hoffenheim, da waren ein paar mit dabei.
Ja.
Stögers 1-0, Kramaric 2-3.
Ja,
später Lacroix war auch ein gutes. Maxi Arnold mit dem Freistoß.
Ja, okay, ich sehe schon, ich habe wirklich alles schon wieder verpackt. Aber nicht, dass ich das noch weiter bräuchte. Da kommen wir jetzt ja dann gleich drauf. Aber das heißt, ihr wart auch mit der Aufteilung der Spiele zufrieden. Wir hatten nämlich neulich den Fall, da hatte ein Gast, ich werde ihn oder sie nicht hier jetzt nennen, das müsst ihr schon selber rausfinden, liebe Hörerinnen und Hörer, aber derjenige Gast hatte wirklich nur die Scheißspiele des Spieltags. Ich sag jetzt mal, wie es ist. Sorry an alle Minderjährigen, die das jetzt hier hören. Ich finde, weiß ich, Charlotte, wir hatten einen halbwegs guten Mix bei dir, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ein Spiel, da kommen wir ja noch zu. Das war jetzt nicht so krass unterhaltsam. Aber dadurch, dass ja auch so viele Emotionen jetzt gegen Ende der Saison drin sind, ist eigentlich fast jedes Spiel trotzdem irgendwie spannend, auch wenn es fußballerisch dann nicht das Beste ist vielleicht.
Ja, ich habe das hier sogar direkt bei mir in meiner Liste noch übereinander stehen, dass du dir Leverkusen gegen Stuttgart angeguckt hast, aber auch Gladbach gegen Union. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gerade über dieses Spiel gesprochen.
Ja.
Das war wirklich eine zähe Angelegenheit. Nina, ja. Bist du auch zufrieden mit deiner Auswahl?
Ja, die waren super. Also so größtenteils schon ganz okay.
Aber absolut. Und vor allem auch die größten Abstiegskracher haben richtig guten Fußball geboten. Also Mainz gegen Köln, da könnten wir allein eine Dreiviertelstunde später drüber sprechen.
Halleluja.
Das war wirklich eine gute Partie. Dann wollen wir doch mal reingehen. Wir beginnen aber noch nicht mit dem Abstiegskampf, über den werden wir nämlich so lange sprechen, dass ich dachte, dann packen wir mal die Spiele, die von der Tabellenspitze kommen und wo es guten Fußball gab. Grüße an Bayern, ihr kommt jetzt noch nicht dran. Die kommen jetzt dran. Und da müssen wir natürlich beginnen mit Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Denn auch im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison, die beiden haben sich ja auch schon im DFB-Pokal gesehen, war es wieder ein ganz fantastisches Spiel, das da stattfand. Und das hier war der Spielfilm. Könnt ihr euch noch ein bisschen zurücklehnen? Es ist ja einiges passiert. Also, erst schießt Schick einen Abpraller knapp über das Tor. Kostunou hat Glück, dass er für einen Foul und anschließendes Schubsen nur gelb sieht und keine gelb-rote Karte. Tam muss zur zweiten Hälfte raus, weil er einen Schlag abbekommen hat. Und dann in der zweiten Hälfte fallen auch endlich Tore. In der 47. Minute schon spielt Anton einen tollen langen Ball auf Leveling. Grimaldo verschätzt sich, Leveling schießt, trifft nur den Pfosten, aber Führich macht den Abpraller direkt rein. 1:0 VfB Stuttgart. 9 Minuten später in der 56. Minute, der VfB bleibt lange und tief in der Leverkusener Hälfte im Ballbesitz. Radetzky passt in die Mitte, Melo dribbelt an und verliert den Ball. Andrich macht ihn aber nicht fest und so kann Undav das 2:0 erzielen. Undav hält Andrich am Arm fest, könnte man auch als Foul pfeifen, aber wenn es auf dem Feld so stehen bleibt, ist es, glaube ich, auch keine klare Fehlentscheidung, dass dieser Treffer zählt. Dann schießt Guirassy ganz knapp vorbei, das hätte das 3:0 sein können und in der 61. Minute meldet sich dann Leverkusen zurück. Über den linken Flügel spielt Leverkusen Adli frei, der aus 14 Metern perfekt ins rechte untere Eck schießt. Eigentlich war das gar keine große Chance, aber reicht ja aktuell bei Leverkusen. Grimaldo hatte vorher den Ball erobert. Dann wandert Undav am Rand der gelb-roten Karte. Leverkusen drückt auf das 2:2, aber Nübel pariert Weltklasse. Nach 74 Minuten kommen dann Boniface und Wirtz. Die gelb vorbelasteten Undav und Mio müssen bei Stuttgart raus und 3 Minuten später schießt Cosunou das 2:2, aber der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Und dann packt Lukas Radetzky eine richtig gute Weltklasse-Parade gegen Guirassy raus. Das wäre das 3:1 gewesen, wenn ich das schon so anmoderiere. Und wenn ihr irgendein Spiel von Leverkusen in dieser Saison gesehen habt, dann wisst ihr schon, was jetzt passiert. 96. Minute. Wir sind schon eine Minute über die angegebene Zeit drüber. Über die angegebene Nachspielzeit gibt es nochmal einen weichen Freistoßpfiff, würde ich sagen. Wirtz bringt diesen Freistoß nach innen und was passiert? Der Ball fällt wie durch Gottes Hand gelenkt vor die Füße von Robert Andrich. Der macht beide Augen zu, schießt fest aufs Tor und hat auch das Glück, dass ein auf der Torlinie stehender Stuttgarter nicht mehr klären kann und am Ende endet dieses Spiel mit 2:2. Boniface hatte in der Entstehung dieses Tores noch roh geschoben, aber nicht faulwürdig nach Meinung von Felix Zweier, dem Schiedsrichter und auch dem Video Assistant Referee. So, Charlotte, gefühlt 5 Minuten, nachdem ich dieses Spiel angekündigt habe, sind wir auch schon bei der ersten Frage angekommen. Es war ein, wie immer, tolles Spiel. Was hat dir denn besonders gut gefallen an den beiden Teams?
Oh ja, da gibt's einiges. Du hast schon viel aufgezählt. Ich finde, man hat sich so ein bisschen reintasten müssen. Beide hatten sehr viel Respekt voreinander, zu Recht. Also es waren jetzt für mich auch, ich hatte natürlich auch ein bisschen hohe Erwartungen, vor allem nach dem Pokalspiel, was ja auch schon richtig, richtig gut war. Ja, ich fand's auch ein sehr, sehr intensives Duell. Also man hat gemerkt, beide wollen hier unbedingt gewinnen oder Leverkusen auf gar keinen Fall verlieren. Und ja, also ich finde, am Ende muss Stuttgart das gewinnen. Sie haben es super gespielt, sie haben sich viele Großchancen rausgespielt. Leider an dem Tag ein Guirassy gehabt, der nicht ganz so gut aufgelegt war, was das Torschießen angeht. Wie sonst, aber daran lag es jetzt auch nicht direkt. Ja, ich fand es ein super unterhaltsames Spiel. Ja, wobei ich sagen muss, in der Anfangsphase fand ich Stuttgart deutlich besser, weil bei Leverkusen so ein bisschen, ja, paar mehr Ungenauigkeiten waren als sonst. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ein Xhaka gefehlt hat. Das war ja schon auch ein Thema. Aber insgesamt, ja, ich fand's cool. Die waren einfach beide super motiviert. Ich meine, Leverkusen ist Meister, für die geht's jetzt theoretisch nur noch um die Serie. Aber man merkt denen an, dass die auf jeden Fall weiter ausbauen wollen. Und das hat es halt zu so einem spannenden Spiel gemacht dann.
Ja, sehr hochklassig auf jeden Fall in beide Richtungen. Und danach wurde aber viel über den Schiedsrichter, über Felix Zweier gesprochen. Nina, du hast dich nicht an die Absprache gehalten, hast einfach mehr Spiele geguckt, als du eigentlich hättest spielen gucken
Leverkusen müssen. Gegen Stuttgart, das kann man sich ja wohl kaum entgehen lassen.
Das kann man wirklich, ja. Ja, finde ich auch. Also das lief ja auch ganz gut nebenher. Meine These zu diesem Spiel ist, es ist schade, dass wir alle über Felix Zweier sprechen, auch wenn er Anlass geboten hat, über ihn zu sprechen und weniger über Nübel und Radetzky, die beide jeweils in einzelnen Aktionen Weltklasse gehalten haben. Wie groß war denn für dich das Schiedsrichterthema?
Ich bin beim Schiedsrichterthema eh immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich selber nie als Schiri auf dem Platz gestanden habe und deswegen mir denke, ey, die haben es schon hart genug, die werden so krass angefeindet immer, deswegen bin ich da eher immer Team, halten wir uns mal zurück, wir stehen da nicht auf dem Platz, wir wissen nicht, wie die das sehen. Hinten raus kann ich es aber auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, okay, der Freistoß, du hast gesagt, das war wirklich ein weicher Freistoß, glaube, dass da eben auch mit reinkommt, dass die Reaktion dann vom Leverkusener eben so dramatisch war, sagen wir mal so. Aber auch das Thema von wegen, es wird nicht direkt abgepfiffen, wenn die angesetzte Nachspielzeit vorbei ist. Es ist halt immer so ein Thema aus der Emotion heraus, was ich dann schon auch verstehen kann bei den Stuttgartern. Aber gleichzeitig ist es halt auch echt so, ja, bei so einer langen Nachspielzeit, 5 oder 6 Minuten waren ja angesetzt, da kommt halt auch nochmal was zusammen, wo man das dann auch nochmal länger laufen lassen kann. Und das ist auch nur die angepeilte Nachspielzeit. Von daher, ich kann es aus der Emotion heraus schon irgendwie verstehen, dass man dann sauer ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ, halt mich zurück, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, Sebastian Hoeneß und Undaf haben ja Interviews gegeben, wo sie wirklich den, also Felix Zweier, schon sehr angegangen sind. Hoeneß sagte irgendwie, glaube ich, sind kurz hintereinander oder generell viele 50-50 Entscheidungen dann zugunsten Leverkusen gewertet worden. Das habe ich gar nicht so krass gesehen. Also du hast es im, also hinten raus dann schon, diesen Freistoß hätte ich wahrscheinlich nicht gegeben, der dann zum 2-2 führt. Aber ich finde, danach kann man sich dann eigentlich nicht mehr, also ein Handspiel sowieso nicht vor dem Tor von Andrich, aber ja, ich meine, Boniface geht da schon ordentlich hin, aber ich finde so, ich habe in der ersten Halbzeit gedacht, da waren das schon sehr hitzige Duelle zwischen den Spielern, da Undav, Kosunu, die Schubser da und so weiter. Da stand Zweier dann schon sehr im, oder stand schon im Fokus, wo ich dachte, okay, jetzt werden hier schon ordentliche Duelle geführt und aber gut, man kann das ja auch nicht, man kann jetzt nicht die Intensität als Schiri rausnehmen. So, und dann ging es aber in der zweiten Halbzeit und dann hinten raus war das leider wieder so ein großes Thema, was eigentlich dann ein bisschen schade ist, weil das Spiel ja an sich, also eigentlich sollte es mehr um den Fußball gehen, weil der halt so gut war. Aber ja, es war natürlich auch, glaube ich, war dann eh nochmal mehr die Debatte, weil er jetzt halt auch bei der EM pfeifen wird. Ich glaube, Hoeneß hat es gesagt und dann hat er sich mehr erwartet, aber
ich finde halt, dass diese möglicherweise hätte gelb-rot sein sollen für Unnachsituation, da würde ich am ehesten noch sagen, das ist halt wirklich, wie du sagst, Charlotte, ärgerlich bei so einem Spiel, dass man dann halt so viel darüber redet. Max, du hast es ja auch schon gesagt. Also da habe ich wirklich gedacht, so okay, da kann man als Leverkusen schon echt von Glück reden. Aber es sind halt oft dann auch 50-50 Entscheidungen und Entscheidungen, die man halt auf dem Platz trifft und Momententscheidungen eben, wie man früher gesagt hat.
Ja, du musstest halt in der Szene, musstest du es mitbekommen haben live, weil dadurch, dass es zwei gelbe Karten gewesen wären, hätte der VAR nicht eingreifen können. Und das war halt das Fiese, das weil es halt abseits des Geschehens geschehen ist. Eigentlich hätte das der vierte Offizielle sehen müssen. Vor dem war das. Also erst quasi wird Undav gezogen von Kosunu, das wäre die erste gelbe Karte gewesen. Und dann, als sie sich dann quasi drüber nochmal austauschen, wie das gerade so war, weil Undav Kosunu ein bisschen hat auflaufen lassen, schubst Kosunu ihn, das ist die zweite gelbe Karte, aber du hast eben keine Möglichkeit, das irgendwie über den VAR zu lösen, du musst es gesehen haben und das ist schwierig, wenn es abseits des Balles ist und es ist vielleicht auch in Ordnung, wenn man manchmal nicht sofort ganz, ganz streng ist, sondern das sogenannte Fingerspitzengefühl und dann beide gelb, gleichzeitig Undav hätte ja auch mit Gelb-Rot fliegen können. Ich glaube, dass diese Diskussion schon insofern ihre Rechtfertigung hat, weil dieses Spiel gezeigt hat, was das Problem ist, wenn du keine klare Linie hast. Und die hatte Felix Zweier in der Schlussphase eben einfach nicht. Also es war komplett random eigentlich, wie er entschieden hat in Zweikampfsituationen. Und es gab halt viele intensive Zweikämpfe. Und es war auch tendenziell ein bisschen eher pro Leverkusen. Da neigt man aber halt auch dazu, das überzubewerten, weil halt der Freistoß sehr soft war, Stenze gegen Adli und dann eben auch das Foul vorher nicht gepfiffen wurde. Und alles andere ist dann aber Regel. Also, dass Grimaldo vorher den Ball, war es Grimaldo oder Hincapié, jemand bekommt den Ball noch an den Arm und dann erst schießt Andrich. Und das ist nach neuer Regelauslegung eben kein Handspiel mehr. Ja, gut, das ist halt jetzt die neue Regel. Da müssen wir uns über die Regel aufregen. Aber wir hatten ja eben auch ganz viel guten Fußball und wir hatten sehr, sehr gute Torhüter. Und wir haben auch gesehen, dass beide Teams, obwohl sie schon so oft gegeneinander gespielt haben und so gut gegeneinander gespielt haben, trotzdem noch manche Dinge ein bisschen anders gemacht haben. Ich meine, auch bei Stuttgart hat er mit Stiller jemand Wichtiges gefehlt, also Xhaka auf der einen Seite, Stiller auf der anderen Seite. Aber das fand ich Charlotte schon auch interessant. Im DFB-Pokalfinale, da war es ja, nicht Finale, hat sich angefühlt wie im Finale. Ja. Da war es ja auch sehr hohes Pressing und sehr, sehr viele tiefe Pässe, sehr viele Kontersituationen für Stuttgart. In dem Spiel war Stuttgart extrem gut da drin, also auch wieder hohes Pressing, aber sie hatten ja auch diese irre langen Ballbesitzphasen tief in der Leverkusener Hälfte. Und da hast du gemerkt, wie unangenehm das Leverkusen war. Sie haben erst, als Frimpong in der Partie drin war, konnte sich da Leverkusen systematisch ein bisschen rausbefreien. Und das fand ich aber interessant. Es war nicht so wie die beiden bisherigen Spiele, sondern es war nochmal was Neues und alle drei Spiele waren aber gut.
Mhm. Ja, ich hatte es auch nach 20 Minuten, glaube ich, so um den Dreh nachgeschaut, wie der die Ballbesitz, also wie der ist. Und da hatte Leverkusen tatsächlich nur so um die 40%. Mhm. Und Stuttgart hat es auch super gemacht. Die haben super den Ball laufen lassen. Auch gerne mal überladen. Ich erinnere mich an eine Chance, wo auf der linken Seite Stuttgart sich rausspielt, über Krasor löst und dann auf rechts. Mhm. Ich weiß nicht, wer dann Leveling, glaube ich, macht auf jeden Fall die Vorlage für Guirassy und der kommt zum
das war Leveling,
Abschluss. Ja, ja genau. Und das habe ich öfter gesehen. Das war ein gutes Element, was Leverkusen dann nicht so richtig in den Griff bekommen hat manchmal. Und deswegen fand ich auch vor allem deshalb gut, weil halt ein Stiller gefehlt hat, der schon ein Faktor ist bei Stuttgart. Enzo Mio hat das, glaube ich, auch noch nicht ganz so oft gespielt auf der Position so tief. Aber ich fand es, also Stuttgart fand ich wirklich gut und Leverkusen hat ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Und ja, es war schon auch, finde ich, öfter mal, dass es schon so ein Konterspiel war, so ein bisschen. Also ab einer gewissen Zeit. Also am Anfang nicht, da war das sehr abwartend von beiden Seiten. Aber dann hatte so Stuttgart, aber auch über Frimpong hatte Leverkusen dann auch immer wieder sehr viel Raum hinter der Kette und hat das hinter der letzten Kette und hat es dann auch eigentlich genutzt, ja.
Da hatte Mittelstädt ganz schön zu kämpfen zwischendurch.
Genau,
gegen Frimpong. Ja. Also Mittelstädt hatte auch in dem Spiel die Tendenz, immer die Außenbahn aufzumachen, was eigentlich ja das Richtige ist, weil du willst nicht, dass der Spieler nach innen zieht. Andererseits geht der Frimpong viel, viel öfter rechts vorbei als nach innen und er hat keinen guten Linksfuß, also da hätte man vielleicht mal eine Ausnahme machen können, aber irgendwann ist er richtig Karussell mit ihm gefahren, das war schon interessant. Auf der anderen Seite hat es aber Sturju gegen Grimaldo richtig gut gemacht und das fand ich eben auch einen interessanten Nebenaspekt dieses Spiels. Die beiden waren ja gar nicht in Bestbesetzung, also bei Leverkusen zum Teil auch gewollt, also Xhaka natürlich gelb gesperrt, aber Boniface und Wirtz, die wurden geschont, geht ja jetzt dann gegen die Roma weiter. Aber auch beim VfB eben Sturju, wenn du mir das gesagt hättest, dass er so eine Rolle spielt oder auch Leveling.
Ja, auch von Leveling war ich auch überrascht, der war wirklich, wirklich gut. Das war jetzt, also was mir vielleicht, ja, ich finde auch, dass, wenn das 1-0 fällt dann, das finde ich auch, kann man vielleicht auch noch über Grimaldo sprechen, der jetzt, finde ich, defensiv nicht unbedingt den besten Tag hatte.
Ja, stimmt.
Guter langer Ball von Anton und Grimaldo verschätzt sich, aber dann kann man es vielleicht auch ja noch anders verteidigen. Also es war sehr risikofreudig dann verteidigt, weil er versucht hat, den Ball zu kriegen, anstatt das Laufduell aufzunehmen. Aber und es war auf jeden Fall, finde ich, hat man schon gemerkt, als Jonathan Tah dann raus war in der Halbzeit. Also nicht, dass Hinkap hier ist, der hat das auch gut gemacht, aber ich finde, wenn Jonathan Tah da hinten steht, dann ist das auch irgendwie nochmal so eine andere Präsenz. Und ich finde, das hat sich schon ausgewirkt, dass Stuttgart dann mehr zu Chancen kam auch.
Ich fand aber ehrlich gesagt auch Tah gerade am Anfang nicht so unfassbar stark, ehrlich gesagt. Also ich wollte nämlich gerade sagen, dass die Defensive bei Leverkusen insgesamt schon wackeliger war als sonst. Mhm. Also selbst mit Tah auch schon.
Ja. Ich war auch ein bisschen so, ich habe auch ein bisschen überlegt oder vorher, wie es wohl bei Kosunu dann laufen wird, weil der ja gegen West Ham so früh ausgewechselt wurde, aber der hat es eigentlich gut gemacht, finde ich. Aber ich weiß, was du meinst. Insgesamt wirkten sie anfälliger als sonst, so ein bisschen.
Ja, sie wirkten halt wieder so ein bisschen so wie das alte Leverkusen, aber halt auf einem so hohen Niveau kommend, dass das jetzt nicht bestraft wurde. Also zum einen muss ich noch anfügen, Grimaldo war schon ausgewechselt, also es war Hinkapier, der den Ball an die Hand bekommen hat. Habe ich gerade in meinen Notizen gesehen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Aber was du gesehen hast, war, dass Leverkusen eben doch, vor allem wenn Xhaka fehlt, also mit Andrich und Palacios hast du ein anderes Mittelfeld, dass sie dann anfällig für Pressing sind. Und das Interessante war, als Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal hochpressend gegen Leverkusen ins Verderben gelaufen ist, da hieß es, Mensch, wie naiv sind die das denn angegangen? Und wenn man sich anguckt, wer hat bisher Punkte geholt gegen Leverkusen, dann waren das auch Teams, die den Bus geparkt haben. Ich weiß noch, das 0-0 gegen Gladbach, das 1-1 gegen Dortmund. Beide Male habe ich kritisiert, dass ich beide Borussias hinten reingestellt haben und beide Male kam die Rückmeldung, ja, wie soll man es denn anders machen? Man wird diesen Punkt noch anders bewerten und ich glaube, da hatten diejenigen, die mir das geschrieben haben, durchaus recht. Also ich glaube, da guckt man jetzt anders drauf, weil eben Bus parken und dann wenigstens einen Punkt mitnehmen offenbar das Maximum ist, was gerade gegen Leverkusen geht. Aber bei Stuttgart hat es wieder geklappt. Stuttgart hat es mit dem Pressing so hinbekommen, dass Leverkusen Wackler hatte, dass sie auch Fehlpässe gespielt haben, dass sie so selten strukturiert nach vorne gekommen sind, dass oft Spieler isoliert waren. Also das war einfach sehr, sehr gut ausgeführt. Und das fände ich schon interessant. Ich meine, wir wussten, dass es die beiden spielstärksten Teams der Liga aktuell sind, aber dass das quasi auch das Spielen gegen den Ball so krass beinhaltet, hätte ich nicht gedacht. Ich fand, es war vom Pressing her super von Stuttgart.
Ich fand es auch hinten raus dann noch richtig stark, dass eben sie sich auch hinten raus, wo ja klar ist, irgendwie noch in der Nachspielzeit, ist trotzdem immer noch Gefahr von Leverkusen, da muss man enorm aufpassen. Der Kommentator irgendwie bei Sky hat was gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wolfgang. Wegen 90. plus 2. Oh mein Gott, ist es jetzt so weit, dass sie wirklich mal verlieren? Und dann habe ich gedacht, ja komm ey, wissen wir alle, dass es nicht so ist. Aber trotzdem fand ich es halt bei Stuttgart richtig, richtig toll. Die hatten, glaube ich, auch in der 94. oder was das dann war, hatte Leverkusen ja noch eine Ecke. Und auch da hat Stuttgart eben nicht einfach nur wild den Ball dann rausgekloppt und hinten sicher stehen, sondern die sind sofort, als die irgendwie den Fuß am Ball hatten, sind die sofort alle nochmal ausgeschwärmt aufs Leverkusener Tor zu. Das fand ich richtig stark.
Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich dachte das erst immer, also ich dachte das erstmal wirklich, okay, also Stuttgart, die bringen das jetzt nach Hause. Ja, es war umso bitterer, finde ich, weil du es auch, Max, in deiner Einleitung angesprochen hast. Guirassy hat das 3-0 auf dem Fuß und 2 Minuten später macht Adli den Anschlusstreffer. Ja. Also, und das ist halt bitter, macht Guirassy das Tor, dann ist das Ding, glaube ich, durch. Also dann schafft es selbst
ja, oder macht er das 3-1 aber in der 87.
Oder das, ja, das ist, ja, richtig.
Das
ja
war das, wo ich mir gedacht habe, ach, na toll, jetzt wissen wir ja alle, was passiert.
Ja, und deswegen, finde ich, hätte Stuttgart, die hätten es gewinnen müssen, aber ja.
Ja, gut, die Kleinigkeiten entscheiden, ist jetzt eine Binsenweisheit. Man muss sagen, dass Stuttgart auch sehr ins Risiko gehen musste. Also es gab zum Beispiel in der 95. Minute auch eine Grätsche von Ito im eigenen Strafraum. Mhm. Das war dann kein Foul, weil er den Ball noch trifft, aber ansonsten hätte es da schon einen Strafstoß geben können. Leverkusen ist nicht ganz so bei sich geblieben. Teller und Stanisic haben manchmal viel zu früh geflankt, sind dann immer am ersten Verteidiger gar nicht vorbeigekommen mit ihrer Flanke. Aber bei dem Freistoß dann eben doch. Und ich meine, klar ist das, es war Glück, dass dieser Ball einfach bei Andrich landet und dass dann sein Schuss durchgeht. Ich meine, Wolf-Christoph Fuß hat auch diesen Freistoß so anmoderiert, so nach dem Motto, sie haben in dieser Saison noch nicht verloren und jetzt schaffen sie es wieder, das gibt es ja gar nicht. Also der war selber total überrascht, der hat schon alles darauf ausgerichtet, okay, jetzt gleich Schlusspfiff, Stuttgart ist die erste Mannschaft, die es schafft, Leverkusen zu besiegen. Aber gut, das ist offenbar in dieser Saison so und vielleicht zieht jetzt wirklich Leverkusen durch. Ich glaube, das nächste Spiel könnte da entscheidend werden, denn man spielt jetzt erst in Rom bei der Roma, dann bei Eintracht Frankfurt. Rob Cheng im Discord, im Forum, er weist oft genug darauf hin, dass das Heimspiel von Frankfurt gegen Leverkusen eigentlich immer ganz Stimmt. gut ist. Und weil es zwischen diesen beiden Spielen ist und wir ja gesehen haben, auch hier wurden wieder Spiele geschont und es gab einen Unterschied. Die letzten 3 Spiele nur unentschieden. Was ist da los bei Leverkusen? Haben sie etwa mit der Meisterschaft jetzt Gas rausgelassen? Ja, haben sie. Also mal gucken. Dann gegen Eintracht Frankfurt, dann wieder gegen die Roma. Sie spielen danach noch in Bochum und zu Hause gegen Augsburg. Würde natürlich zu dieser Saison passen, wenn es dann Augsburg zu Hause ist am 34. Spieltag. Aber ich bin gespannt, ob Leverkusen noch verliert. Nina?
Same. Ja, ich wollte auch nochmal hinzufügen, dass wir ja alle voll im Hype sind und Leverkusen und wie toll und so. Aber trotzdem, finde ich, muss man auch anmerken, dass es halt als auch das 3. Unentschieden in Folge ist. Und gut, klar, Meisterschaft ist schon fix und so. Kann man auch vielleicht erwarten, dass es dann Niederlagen gibt oder so. Aber es ist eben auch das 3. Unentschieden in Folge so knapp am Ende noch, wo man halt auch hätte verlieren können.
Aber ja. Es fällt schon alles sehr in Richtung Leverkusen und auch wenn es nicht komplettes Glück ist, ist eine zufällige Komponente auf jeden Fall noch mit dabei. Es bleibt ja Fußball und so bleibt Leverkusen auch unofficial Club World Champion. Ich weiß nicht, ob er diese Club Championship kennt. Es wird quasi nach dem Duellmodus vergeben, begonnen beim ersten aufgezeichneten Fußballspiel. Und Leverkusen hat diesen Titel jetzt seit 44 Spielen schon inne. Bedeutet auch, dass Stuttgart diesen Titel nicht erringen und dann verteidigen kann. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern. 5 Punkte Rückstand sind jetzt auf Bayern. Ich glaube, das ist für die Münchner eine gute Nachricht, denn Stuttgart will immer noch was. Stuttgart ist heiß. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Glaube ich, kann man sich freuen am nächsten Spieltag, weil es ja auch für Bayern so ein Sandwich-Spiel ist, nämlich zwischen den Real-Spielen. Heimspiel gegen Bayern, auswärts in Augsburg, Heimspiel gegen Gladbach, das sind die letzten Partien für Stuttgart, das jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den 5. Tabellenplatz hat und schon 19 Punkte auf den 6. Tabellenplatz. Und stimmt, das muss ich noch an dieser Stelle hier sagen. Ich habe vor 2 Sendungen, die letzte hat der Tobi moderiert, habe ich gesagt, das mit dem 5. Champions League Platz wird nicht passieren, habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Alle, die mir geschrieben haben, da hattest du Unrecht. Ja, ihr habt recht, hatte ich total Unrecht. Ich habe auch nicht erwartet, dass Dortmund gegen Atletico gewinnt und ehrlicherweise auch nicht unbedingt, dass Bayern gegen Arsenal weiterkommt. Also ja, lag ich falsch, hattet ihr recht. Nächstes Mal lehne ich mich wieder genauso aus dem Fenster, weil nur das bringt ja das Salz in diese Suppe. Salz in der Suppe, das war auch bei der Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Und bevor ich da auch mit dem ausführlichen Spielfilm beginne, der Hinweis, der BVB wird unser Schwerpunktthema in dieser Woche sein. Schon am Montagnachmittag, wir nehmen jetzt am 29. April auf, wird die Fokusfolge zum BVB erscheinen. Das heißt, da gucken wir nochmal ausführlich auf dieses Spiel und die bisherige Saison. Das heißt, da könnt ihr dann sehr gerne reinhören. Und jetzt schauen wir uns aber an, was ist denn da passiert. Zunächst pariert Gulaschi Weltklasse gegen Füllkrug. In der 20. Minute flankt Wolf ein bisschen aussichtslos nach innen. Olmo kopft den Ball auf Sancho. Der nimmt ihn an und trifft wunderbar in den rechten Winkel. Da haben wir wieder ein Traumtor. Stimmt. Keine Chance für Gulaschi. Das ist das 1:0 für den BVB. Also alles gut für Schwarz-Gelb. Schon 3 Minuten später sieht es nicht mehr so aus. Openda bekommt einen tiefen Pass von Xavi, der am 2. Pfosten zum 1:1 trifft. Weil aber Xavi vorher im Abseits stand, zählt der Treffer nicht. Der VAR greift ein, sagt, es war kein Abseits. Rierson hat es aufgehoben oder Rührson, wie er konsequent genannt wurde von Kai Dittmann. Und also so steht es 1:1. Dann gibt es einen Strafstoß, den Aitekin aber nach Ansicht der Bilder zurücknimmt. Und noch vor der Halbzeit kann allerdings Leipzig das 2:1 erzielen. Nach einer Ecke zieht Schlager aus der Distanz ab. Kobel pariert stark, Šeško reagiert aber schneller und macht den Nachschuss mit Hilfe der unter der Kante der Latte rein. Julian Brandt kommt in der Szene zu spät. Zur Halbzeit kommt dann Reus für Adeyemi. Und schon in der 46. Minute, und das ist vielleicht ein Knackpunkt, der Zeitpunkt dieses Treffers, fällt das 3:1. Konter über Openda, der komplett frei durch ist, auf Shimakan legt, der das 3:1 erzielt. Vorher gab es einen Einwurf, den Schlager einfach weit nach vorne geschlagen hatte und Xavi hatte sich gegen Hummels durchgesetzt und so konnte dann Openda frei durchgehen. Hummels verletzt sich auch noch in dieser Aktion und muss ausgewechselt werden. Niklas Süle kommt dann für ihn rein. Rierson hat direkt danach die Möglichkeit aufs 2:3, vergibt allerdings diese Chance, später auch noch Reus gegen Gulaschi und in der 80. Minute dann fällt die Entscheidung. Henrichs ist auf dem rechten Flügel frei am Ball, passt auf Baumgartner, der aus der Halbspur kommt, den Ball zum 4:1 ins Tor spitzelt und wieder ist die Entstehung ein Einwurf, den Haidara dann verlagert, wodurch Henrichs frei mit Platz gegen Schlotterbeck an den Ball kommt. Am Ende köpft nochmal Füllkrug drüber, aber auch Leipzig vergibt weitere Chancen. Beino Gittens schießt nochmal aus spitzem Winkel an die Latte und dann ist Schluss. Und Nina, dieses Topspiel endet sehr, sehr deutlich mit 4:1 für Rasenballsport Leipzig. Warum war denn der BVB so unterlegen?
Ich finde irgendwo, dass es 4:1 ein bisschen dolle deutlich ist. Auf der anderen Seite kam vom BVB dann wirklich auch nicht so viel, als dass man hätte sagen können, das könnte irgendwie anders ausgehen. Und die waren defensiv so anfällig. Also gerade auch Hummels und Schlotterbeck, die ja gegen Atletico zum Beispiel ein fantastisches Spiel gemacht hatten und die ich auch wirklich ziemlich stark finde da, in der Innenverteidigung, die hatten auch echt keinen wirklich guten Tag erwischt. Also so irgendwie ein paar Fehler waren damit am Start und die haben einfach nicht so sicher gestanden. Aber auch insgesamt so in der Absicherung war das nicht gut von Dortmund. Also die hatten so viel Platz da, die Leipziger. Und gerade beim Kontern war Dortmund unglaublich anfällig. Mhm. Leipzig hat das verdammt gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Ich habe das Spiel tatsächlich leider doch nicht im Stadion gucken können. Wir haben leider keine 2 Tickets gekriegt. Und deswegen habe ich dann mit einem Kumpel zusammen geguckt und der hat gesagt, RB presst wie Schwein. Und ja, so war es halt auch. Da haben wirklich alle mitgearbeitet, bei Dortmund halt irgendwie nicht. Und ich fand auch Julian Brandt, den ich in den letzten Wochen richtig, richtig stark fand, wo ich mich total gefreut habe, dass er wieder auf ein ähnliches Niveau kommt wie vor seiner Verletzung und langen Krankheit dann. Der war total blass auch, fand ich. Also da ist echt eine Menge zusammengekommen. Irgendwie hat da nicht so viel zusammengepasst. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn Marzen und Sabitzer zum Beispiel mit dabei gewesen wären. Hm. Ja, einfach irgendwie ziemlich blass und Leipzig hat da saugute Lücken gefunden, die Dortmund aber eben auch zugelassen hat.
Ich meine, das Fehlen von Sabitzer, das ist natürlich schon ein Thema, auch wenn man hier im Hätte-wäre-Wendt-Land ist, aber was man halt sagen muss, ist, dass das Mittelfeld aus Brandt, Özcan und Metscher, die waren halt so himmelweit unterlegen dem Mittelfeld von Leipzig, dass du halt nicht über diesen Mannschaftspart reden kannst, ohne halt zumindest einmal den Namen Sabitzer fallen zu lassen, der vielleicht gerade der formstärkste Dortmunder ist. Trotzdem ist die Frage, also man muss natürlich auch, also Dortmund kam ja aus der Position des Teams, das gewinnen muss. Und deswegen verstehe ich auch, dass du dann auch Raum für Konter anbietest. Aber diese Schwäche von Dortmund, nämlich die Restverteidigung und eben dann, ja, man macht halt Fehler, wenn man im Offensivspiel ist, auf diese Konterstärke von Leipzig, das war halt wirklich einfach krass. Also so deutlich habe ich das, glaube ich, zuletzt gesehen, als mal Dortmund im Pokalfinale Leipzig ausgekontert hat, weil sie einfach gewartet haben und jeden Konter dann reingemacht haben. Mit Haaland war das damals noch.
Oh ja.
Aber das war, und da waren aber halt dann auch dann ganz oft die Verteidiger, finde ich, in Situationen, in denen du gar nicht mehr gut aussehen kannst. Also wenn du da nicht eine Hero-Grätsche rausholst, bei denen aber die Leipziger immer wussten, dass sie von Schlotterbeck kommt und deswegen haben sie sich quasi schon so drauf angepasst. Also ich fand ehrlicherweise, das hätte sogar noch deutlicher ausgehen können pro Leipzig. Echt? Ja, ich fand Dortmund klar unterlegen. Klar haben sie, sie vergeben auch die Chancen, das stimmt schon.
Ja.
Deswegen habe ich es ja genannt, aber
und ich fand zum Beispiel gerade anfangs, also es war ja so ab einer halben Stunde oder was, wo Dortmund, Quatsch, wo Leverkusen, wo Leipzig, jetzt habe ich
es, ist sehr früh
wo Leipzig
noch
die Kontrolle so übernommen hat. Bis dahin fand ich Dortmund schon echt ganz gut soweit. Also gerade mit dem 1-0 dann, klar, die haben dann auch Chancen vergeben. Füllkrug auch ein Thema, wo Johannes, liebe Grüße an der Stelle, dann also mein Kumpel auch gesagt hatte, ja, der bringt halt noch was ins Spiel, was man so vorher von Dortmund gar nicht kannte. Einerseits ja, aber andererseits, wenn er halt geholt worden ist zum Tore schießen und die nicht macht, Thema. Aber erst danach fand ich, wurde so deutlich. Und dann, ja, hast du recht, hinten raus, gerade die letzten 10, 20 Minuten, da hätte schon auch noch mehr im Kasten von Kobel landen können, das stimmt, ja.
Ja, vor allem, weil die zweite Hälfte nicht gut war. Und das war, finde ich, nicht nur der Start in die zweite Hälfte. Es ist natürlich super ärgerlich, wenn du direkt in der ersten Minute der zweiten Hälfte das 1-3 kassierst. Das ist mir schon klar, dass es dann nicht einfacher wird. Und wenn dann Riason direkt danach die Chance aus 2-3 vergibt. Aber insgesamt hatte der BVB nur 5 Schüsse in der zweiten Hälfte. War insgesamt sehr, sehr harmlos. Diesen Lattenschuss da hinten raus würde ich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr gelten lassen. Und es gab eben immer wieder so Szenen, wo du gesehen hast, dass Dortmund so ausrechenbar ist. Also einmal passt ja zum Beispiel Reus auf Füllkrug, der ist komplett durch. Der hat auch einen Meter Vorsprung. Aber alle wissen, was er macht im Stadion und auch auf dem Feld. Nämlich, ja, er wird jetzt 2 Kontakte nehmen und dann versucht er ihn, sich auf rechts zu legen. Und Chimacon war es, glaube ich, in der Szene, muss ich nochmal gerade nachgucken. Der sieht das eben auch und macht deswegen einfach die Innenbahn zu und nimmt ihm den Ball ab. Genau, Chimacon war es. Und in der im Gegenzug kommt Openda zum Konter, ist durch, Süle grätscht, Openda schießt, Süle kommt sogar noch zurück in die Szene und fälscht den Schuss dann ab, sodass Kobel zur Ecke parieren kann. Das heißt, sogar in der starken Szene von Dortmund, wo Füllkrug eben einfach nur eine zu ausrechenbare Bewegung macht, kommt direkt danach Leipzig zu einer Chance, die viel größer war. Also,
ja.
Und so war für mich dieses Spiel.
Total. Und also auch die einzelnen Akteure waren bei Leipzig einfach deutlich besser aufgelegt. Also Šeško unglaublich stark, Xavi natürlich und Openda hat da wieder, Halleluja, ein paar Dribblings ausgepackt. Das war wirklich richtig, richtig stark, muss man ganz ehrlich sein. Und Mittelfeld von Dortmund einerseits, klar, Metscher und Brandt völlig raus, völlig abgemeldet. Ich fand aber auch, gerade so am Anfang, als Dortmund ja noch ein bisschen stärker war, schon da hat man gemerkt, irgendwie so, dass Brandt und Riason sich teilweise so in die Füße gelaufen sind gegenseitig. Wo es so mehrere Aktionen auch gab im Mittelfeld, wo so ein Spiel, ja, das war nicht mehr wirklich Spielaufbau, sondern halt wirklich einen Angriff starten wollten. Und dann einfach irgendwie so 3 Leute zusammen am Ball standen und gesagt haben so, also es hat ausgesehen, als würde jeder einzelne Spieler selber denken, ja, nimm du ihn doch, oder wer macht's jetzt? Und alle so ein bisschen nicht ganz entscheidungsfreudig vielleicht, I don't know, aber das sah sehr merkwürdig aus.
Ja, ich meine, sie haben in dieser Formation so noch nie zusammengespielt, müsste es zumindest sein. Ja klar, ein Matcher hat er gespielt. Und du hattest eben Einzelne, die sich dann auch nicht wohlgefühlt haben auf dem Feld. Also Adeyemi, dass der raus musste zur Halbzeit, glaube ich, ist ein Ausdruck der Leistung in der ersten Halbzeit. War eben einfach nicht sein Tag. Matcher, ich verstehe auch, dass sich da Fans drüber aufregen, weil da so ein teures Preisetikett drauf klebt. Und ich finde, dass es an ihm auch viele Dinge gibt, die man sehr kritisieren kann. Eben unter anderem seine queerfeindliche Einstellung, die er zumindest nach außen hin mal hatte, von der er sich distanziert hat. Jetzt schauen wir mal, wie er es lebt. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, es dauert eben eine Weile, bis du nach einer Verletzung reinkommst, dass da nicht jede Bewegung gleich sitzt, dass man nicht damit rechnet, dass Schlotterbeck jetzt irgendwie aus dem eigenen Strafraum den Pass rausspielt, für den man sich aber noch 2 Meter nach vorne bewegen muss, um ihn aufnehmen zu können. Würde ich sogar noch verstehen, aber ist halt schlecht, weil du, und ich glaube, das ist halt auch eine Geschichte dieses Spiels, du bist halt auch auf das vielleicht formstärkste Team hinter Leverkusen und Stuttgart gerade gestoßen, von den Ergebnissen her sogar noch formstärker. Also in den letzten 9 Pflichtspielen, und da ist ein Auswärtsspiel bei Real Madrid dabei für Leipzig, hat Leipzig nicht mehr verloren. Man steht in der Verteidigung sehr, sehr gut, hat jetzt wieder nur ein Tor kassiert. Und das kommt halt auch noch mit dazu, dass halt Olmo, Xavi, Openda, die alleine, und dann musst du aber auch noch Lukeba, Orban und Gulaschi mit dazu nehmen. Die sind so stark, oder in dem Spiel auch Schlager und Haidara. Der eine hatte 98% Passquote, der andere 96% Passquote. Mhm. Also Leipzig ist auch gerade richtig am Rollen. Das fällt einem nicht so auf, weil es immer wieder so Spiele gibt, in denen Leipzig hätte stolpern können. In Freiburg zum Beispiel war, glaube ich, so eins. Auch in Heidenheim war natürlich so eins. Aber die Ergebnisse passen aktuell. Mhm. Und wenn wir bei Leverkusen sagen, es ist nicht nur Zufall, ist es, glaube ich, bei Leipzig auch nicht nur Zufall, dass die eben eigentlich nur
Ich fand das total lustig, weil ich musste so dran denken, dass wir vor, ich weiß gar nicht wann das war, einer der letzten Folgen, wo ich auch mit dabei war, da hatten wir auch darüber gesprochen, dass Leipzig zu ausrechenbar ist, dass da irgendwie zu wenig wirklich Idee nach vorne ist, dass es nur lange Bälle nach vorne sind und da halt niemand ist, der die annehmen kann. Und da habe ich so oft dran gedacht, weil eben genau das sie halt mittlerweile nicht mehr machen. So einfach nur lange Bälle, sondern da sind echt ein paar schöne Spielzüge wieder mit dabei und eben so ein Pender eben mit den Dribblings. Boah.
Ja, und halt dieses magische Dreieck aus Simmons, Olmo und Openda. Also du musst halt alle drei sehr eng decken und bei Openda aber noch den schnellsten Spieler ihn eng decken lassen, weil ansonsten ist Openda nämlich wegen seiner Geschwindigkeit weg. Und das hat halt Dortmund auch gar nicht hinbekommen. Also wie oft Olmo und Xavi aufdrehen konnten, wie oft Xavi in Dribbling gehen konnte und da sogar fast ein bisschen Anlauf hatte, das geht nicht. Damit gibst du Leipzig genau das, was Leipzig stark macht. Und die haben ja zum Teil auch nur sich gesucht. Also Xavi spielt einmal so einen Pass auf Olmo, der eigentlich gar keinen Sinn ergibt, nämlich so 40 Meter einfach so blind halbwegs gespielt, aber er weiß, A, der Ball kommt an, weil ich bin ein guter Passspieler, und B, Olmo wird jetzt schon was Geiles machen, und genauso ist es. Olmo nimmt den Ball runter, guckt und denkt sich so, ach cool, tiefes Openda, ja, dann schicke ich den mal, und Riesenchance, Kobel wieder, tolle Parade, also.
Aber das fand ich nämlich auch, über Olmo haben wir noch gar nicht so viel geredet, den fand ich auch richtig, richtig gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich tue mich immer schwer, wirklich Spieler von Leipzig wirklich zu mögen, aber den mag ich schon echt ganz gern.
Ja, da hängt natürlich noch viel dran, aber Olmo, also hat ein fantastisches Spiel gemacht, 5 Schüsse, 4 Torschussvorlagen, und was man sagen muss, Olmo ist ein unglaublich fairer Spieler. Das ist mir in dieser Saison in 3, 4 Situationen aufgefallen, dass er den Ball rausspielt, wenn ein Gegner am Boden liegt und alle anderen aber sagen, ey, wir wollen jetzt kontern, dass er zu Spielern hingeht, die er unglücklich getroffen hat, dass er sich da bei seinem Rabona-Vorlage auf Šeško, die da nicht gezählt hat wegen Abseits, hat er sich direkt danach entschuldigt, hat gesagt, ah, sorry, wollte ich jetzt gerade gar nicht, wäre irgendwie das 3-1 gegen einen guten Gegner gewesen, weiß gerade gar nicht mehr, welches Spiel das war. Also ja.
Jetzt muss ich direkt meinen Unsung Hero nochmal überlegen.
Tja, hast noch ein bisschen Zeit. So 10 bis 15 Minuten wirst du noch haben, bis wir am Ende dieser Sendung sind. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall steht Leipzig damit ganz fantastisch da, auch ohne die 5-Jahreswertung, den UEFA-Koeffizienten, der den 5. Platz auch zu einem Champions-League-Platz macht. Man hat jetzt nämlich 5 Punkte Vorsprung auf den 4. Platz, wird jetzt dann noch spielen in Hoffenheim, zu Hause gegen Werder Bremen und dann bei Eintracht Frankfurt. Und für Borussia Dortmund, das ja 12 Punkte Vorsprung auf den 6. Platz hat. Das heißt, man kann jetzt im Grunde aus eigener Energie dafür sorgen, dass der 5. Platz auch ein Champions-League-Platz ist. und dann ist auch gar nicht so viel passiert und auch das ist typisch für diese BVB-Saison. Geht's jetzt dann am Mittwoch ins Heimspiel gegen PSG, bevor man zu Hause gegen Augsburg spielt und dann auswärts in Paris dran muss. Und wie gesagt, wir werden noch am heutigen, ja, späten Nachmittag, frühen Abend wird unsere Fokusfolge zu Borussia Dortmund erscheinen. Da bin ich sehr gespannt darauf, was uns dann Jens Buschmann zum BVB erzählen wird von Aufe Ohren. Damit haben wir schon mal zwei Spitzenspiele abgehandelt und bevor wir uns jetzt dann ausführlich der Situation im Tabellenkeller widmen, muss ich noch ein paar Menschen danken, denn der Rasenfunk ist Paywall-werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in dieser Folge danke ich Akron Hammer, MT, Jasper, Platz, dem Platzwart vom FC Blau-Weiß Mittelstadt, Lukas, Eckel, Sunshine, Mindberry und Park Rangers. Frag mich, ob das die Park Rangers hier aus München sind. Freund von mir spielt da in der bunten Liga. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Das geht via PayPal, Kreditkarte, Überweisung. Überweisung ist immer das, wo dann auch wirklich 100% bei uns ankommt. Und ihr könnt uns auch noch indirekt unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de geht und unseren letzten Merch kauft. Der Kiosk wird aufgelöst. Deswegen gibt es jetzt 30% Rabatt auf alles und ein paar Dinge sind noch zu haben. Von den T-Shirts haben wir nur noch 3 Stück. 2 sind es inzwischen aktuell nur noch. Na guck mal, haben wir seit Beginn dieser Sendung schon wieder 1 verkauft. Es gibt noch ein paar Beanies, die ja auch sehr beliebt sind. Ein paar mehr Tassen, der Stadionbecher, den kann ich euch sehr empfehlen. Und ein paar Hoodies, vor allem in den kleinen Größen, das könnte dann etwas sein, was man auch Kindern und Jugendlichen schenken kann. Also wir haben 2 XS genommen, also XXS, weil wir eben dachten, das könnte eben auch für das jüngere Publikum vom Rasenfunk interessant sein. Schaut euch das mal an, kiosk.rasenfunk.de. Und das muss ich vielleicht an der Stelle dann doch auch schon mal hier vorne platzieren. Im Nachhinein hat sich's als sich richtig herausgestellt, für die Suche nach einem neuen Rasenfunk-Headquarter eine eigene URL zu machen. nette-vermieter-gesucht.de. Ich muss hier raus wegen einer Eigenbedarfskündigung und die Suche ist leider so schwer, wie ich es vorher befürchtet hatte. Immer noch nichts gefunden. Einige nicht so schöne Geschichten erlebt. Wenn ihr irgendwie Kontakte nach München habt, dann haut die mal an. Ich bin ein guter Mieter. Auf nette-vermieter-gesucht.de bekommt ihr mit, was ich suche und wo ich vor allem suche. Und vielleicht kriegen wir es ja mit Hilfe der Rasenfunk-Community doch hin. Und vielleicht habe ich ja auch das Glück, dass der Umzug nicht gerade in die EM fällt. Das ist gerade auch eine Sorge. Wobei, erstmal müsste ich ja dankbar sein, wenn ich umziehen kann.
Naja. Ich habe gerade gedacht, du sagst schon, ja, es hat geholfen. Ich habe mich gerade schon so gefreut für dich.
Nee, leider, leider nicht. Einmal war ich um 24 Stunden zu spät. Und ansonsten ist es so, dass halt, wenn du in Familienwohnungen ziehst, und ich brauche ja 4 Zimmer, unter anderem wegen Rasenbrunk, brauche ich ja 4 Zimmer, drunter geht leider nicht, konkurrierst du immer mit Doppelverdienern. Und ich bin ja normal, wissen wir ja alle, bin ja getrennt erziehend, bin Alleinverdiener, plus ich habe ein Geschäftsmodell, bei dem alle Leute sagen, ach, das ist ja toll, dass das funktioniert, bei dem sich aber, glaube ich, manchmal Vermieter, das muss ich jetzt mutmaßen, weil das sind immer die, die sich nicht zurückmelden, dann vielleicht auch denken, na, dann nehme ich lieber jetzt die Juristin und den verbeamteten Lehrer als Mieter. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Also, aber gut, der wollte jetzt diesen Teil gar nicht so lange machen, wird schon irgendwie werden. Jetzt blicken wir auf die Situation im Rennen um den Klassenerhalt. Und da gab es eine ganze Reihe von Spielen, die wirklich interessant war und auch Auswirkungen hat auf die Tabelle. Und das erste davon fand schon am Freitagabend statt und hat so ein bisschen den Ton gesetzt, wie es weitergehen würde an diesem Spieltag. Bochum gegen Hoffenheim und da ist so einiges passiert. Die erste erfolgreiche Pressingaktion hat der VfL schon nach 20 Sekunden. Schon in der 6. Minute lenkt Baumann einen Schuss von Hofmann gerade noch an die Latte und damit war der Ton gesetzt. So würde dieses Spiel weitergehen. Bochum hat Hoffenheim richtig gestresst. Und nach einer Ecke gibt es dann auch zunächst einen Strafstoß, allerdings zählt der Pfiff dann wegen Abseits nicht. Das wäre ein Strafstoß für Hoffenheim allerdings gewesen, die erste Chance für Hoffenheim. In der 33. bzw. 34. Minute passiert dann aber das, was sich eher angekündigt hat. Es gibt einen schönen tiefen Pass von Bero auf Bruschinski, dessen Schuss pariert Baumann. Tom Humcu fault Wittig beim Nachschuss, es gibt Freistoß und Gelb. Vorher gab es mal wieder einen Ballverlust im Spielaufbau Hoffenheims und Stöger nimmt sich dann diesen Freistoß und zirkelt ihn wunderbar mit viel Gefühl in den linken Winkel. Das war ein vorhin angesprochenes Traumtor. Später wird Weghorst so angeschossen, dass der Ball an die Latte klatscht und in der 2. Minute der Verlängerung der ersten Hälfte, der Nachspielzeit der ersten Hälfte, fällt dann tatsächlich noch das 2:0 für Bochum. Bruschinski flankt nach einem Einwurf vom linken Flügel nach innen. Kramaric verpasst den Ball und bringt so Paslak in die Szene, der im zweiten Versuch das 2:0 erzielt. War ein sehr statisches Abwehrverhalten von Hoffenheim in dieser Szene. Und gerade die Rolle von Kramaric wurde von Hoffenheim-Fans noch viel besprochen. Ich grüße an dieser Stelle alle Leute, die bei TikTok kommentiert haben. In der Pause wechselt Matarazzo doppelt, aber Chancen hat weiter nur Bochum. Nach 10 Minuten in der zweiten Hälfte wechselt er deshalb nochmal und nach 64 Minuten dann scheint dieses Spiel entschieden zu sein. Hoffmann verlängert einen langen Ball auf Stöger, der komplett frei durch ist. Er täuscht den Distanzschuss an und steckt auf Bruschinski. Der kommt zwar nicht am Baumann vorbei, aber Stöger kann den Abpraller einsammeln und das 3:0 erzielen. In der Entstehung hatte Kader Jabeck nach eigenem Einwurf einen Fehlpass gespielt und Kabak gegen Stöger einfach abgeschaltet. Ist dieses Spiel vorbei? Nein, ist es nicht. Matarazzo wechselt noch zweimal, hat nach 69 Minuten jetzt alle seine 5 Wechsel schon durch und tatsächlich tut sich noch was. In der 73. Minute geht Kader Jabeck im Dribbling bis an die Grundlinie, findet mit einer Flanke Kramaric, der das 1:3 erzielt. Wittig war da einfach zu langsam für Kader Jabeck, wurde dann auch direkt ausgewechselt. Und in der 84. Minute schlägt Grilic in einer der seltenen Szenen ohne Pressingdruck einen langen Ball auf Kramaric, der ist frei durch und überlüpft Riemann zum 2:3. Passler hebt das Abseits auf, Kramaric sieht das und sprintet im Rücken von Lucia los. Dann gibt es noch eine strittige Szene, ein 4-3 Konter, der abgepfiffen wird von Tobias Stieler, weil es ein vermeintliches Foul gegeben hat an Passler. Ob das wirklich so war? Tja, muss jeder für sich bewerten. Es war auf, hätte man vielleicht eher laufen lassen können. Charlotte schüttelt auch schon den Kopf. Aber am Ende gibt es dann die große Freude. Bochum gewinnt dieses Spiel und sammelt damit 3 ganz wichtige Punkte. 30 Punkte hat man jetzt nach diesem Spieltag. Steht man nicht mehr auf einem der unteren 3 Plätze. Man ist jetzt 15. wieder. Charlotte, ist denn das Ergebnis erstmal gerecht, dem Spielverlauf entsprechend? Weil wir hatten ja auch diese strittige Szene.
Ja. Ich finde schon, ist gerecht. Dafür, dass Bochum eigentlich die ersten 70 Minuten so ein gutes Spiel gemacht hat und Hoffenheim so schlecht aufgetreten ist. Es waren teilweise, also wirklich Bochum, Hoffenheim hat in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden, weil Bochum sie so gestresst hat. Das war ja auch, oder ist immer der Plan. Am Ende muss man sagen, trotzdem vielleicht ein bisschen Spielglück dafür, dass auch der Elfmeter in der Anfangsphase, es war ja haarscharf abseits, also der zurückgenommen wurde. Das war ja ganz eng. Und halt wirklich diese letzte Konterszene. Bebu läuft halt meiner Meinung nach einfach. Also er macht nichts und Passler wirft sich rein und fällt hin. Also da hatte Bochum Glück, weil das, glaube ich, ein 6-4 war. Oder auf jeden Fall hat man gefühlt nur Hoffenheimer gesehen, die da ausgeschwärmt sind.
Und das war direkt nach dem 2:3, also auch in der Phase, wo du gemerkt hast, oh Gott, jetzt kippt's schon wieder aus Bochum.
Ja, schon wieder, ja. Es ist halt so schwer, es ist halt emotional, steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, dann kriegst du in der 70. aus dem Nichts so ein bisschen den Anschlusstreffer von Kramaric und dann hast du gesehen, ja, jetzt fangen die an zu überlegen. Und obwohl man noch 2 Tore Vorsprung hatte und was aber auch dazu kam, ich glaube, sowohl körperlich als auch mental war Bochum einfach platt. Also zu dem Zeitpunkt hat Hoffenheim 5-mal gewechselt, dann kassieren sie den Gegentreffer, wo Wittek nicht hinterherkommt, weil er auch einfach, glaube ich, der war einfach K.O., der hat so viel, oder es war ein super anstrengendes Spiel, glaube ich, für alle, aber auch für ihn vor allem. Und dann wurde er auch gewechselt direkt. Aber trotzdem, hinten raus hat man einfach gemerkt, ja, die sind durch. Also die haben alles reingeworfen, während Hoffenheim so ein bisschen Halbgas gegeben hat. Zumindest in der ersten Halbzeit oder beziehungsweise die ersten 70 Minuten. Also das fand ich schon, wirklich den Auftritt fand ich schon teilweise, also wirklich erschreckend. Aber das zieht sich ja durch die Saison. Also das ist ja auch der Grund, dass die da stehen, wo sie stehen. Ich habe auch in dem Channel, ich falsche.
In unserem Forum.
Auch gelesen, da hat sich jemand unglaublich über Kramaric aufgeregt. Oder die hatten dann später auch noch einen kleinen Disput mit den Fans, glaube ich. Und ich verstehe das. Also erste Halbzeit, finde ich, hat Hoffenheim es überhaupt nicht ins Spiel gefunden, aber auch die Einstellung war halt krass im Gegensatz zu der von Bochum. Und es wurde viel lamentiert, es wurde sich untereinander gestritten. Vor dem Freistoßtor von Stöger legt sich irgendwie Prömel mit Wichhorst an. Da hat mir einfach, das war mir zu viel, die haben sich zu viel lamentiert und von äußeren Einflüssen oder sich darauf irgendwie fokussiert, dass es einfach auch nicht mit dem zusammengepasst hat, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Also man kann nicht irgendwie, finde ich, ständig so viel sich aufregen über ja andere Sachen, wenn man es selbst auf dem Platz irgendwie nicht hinbekommt. Ja,
also, Kamaric hat ja danach, also die Geste gegenüber den Zuschauern klang so ein bisschen so, ja, kommt ihr mal auf den Platz und macht's besser, kommt ihr mal nach unten. Erst dachte ich, er will mit denen reden und dann war klar.
Ich habe gedacht, er will mit denen kämpfen, das sah wirklich so ein bisschen aus, er kommt auch schon, was wollt ihr?
Und dann stellt er sich halt danach hin und sagt, ja, wir wissen ja nicht, wie schwer es ist hier in Bochum und 99% der ZuschauerInnen, also gegendert hat er jetzt nicht, haben ja keine Ahnung von Fußball. Jetzt weiß ich ja, Nina, dass du zu den 1% gehörst. Was ist?
Würde ich jetzt nicht sagen.
Doch. Was ist denn deine Einschätzung zu dem, was er da gesagt hat? Also kannst du den Unmut der Fans verstehen?
Schon, gerade Kamaric gegenüber, der ja beim 0:2 echt, ja, nicht aufgepasst hat, sagen wir es mal so. Gleichzeitig finde ich, hat er aber auch recht. Irgendwie ist so, habe ich das Gefühl, die Erwartungshaltung von den Hoffenheim-Fans so ein bisschen, ja, Bochum, machen wir platt oder was? Oder müssen wir platt machen? Aber der Kramaric hat da schon recht, dass es gegen Bochum halt einfach nicht einfach ist. So, und auch da Thema, wir stehen nicht auf dem Platz, wir wissen halt wirklich nicht, wie es ist und man kann immer mal einen schlechten Tag haben, aber gleichzeitig ist es halt wirklich, Charlotte, wie du schon gesagt hast, einfach dieses Lamentieren und die ganze Zeit sich beschweren, wie schwer es doch ist, passt halt null zu dem, was man dann irgendwie die ersten 70 Minuten oder was auf dem Platz gesehen hat, wo die wirklich, also ich habe mir das auch aufgeschrieben, die haben so neben dem Spiel gestanden teilweise einfach, das war total krass und dass es nicht früher irgendwie noch höher für Bochum steht, das dann halt am Torwart so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, krass, dass sie dann halt noch so zurückkommen, weil wenn man sich mal so die Schüsse anguckt, was war das, Bochum irgendwie 36 oder was?
36-10 Schüsse, irgendwie seit Mitte der 90er nicht mehr so viele Schüsse abgegeben in einem Spiel.
Und vor dem Spiel gab es, glaube ich, die Statistik, dass Hoffenheim noch das Team ist, das schlechteste der Liga, weil, also in der Statistik, dass sie so viel Torschüsse zulassen wie kein anderes Team.
Ja.
Aber 36 sind, ja.
Genau, und aber 36-10 Torschüsse, aber am Ende steht es halt trotzdem 3-2. So.
Ja, das ist nämlich auch ein bisschen das Problem von Bochum, glaube ich, ne, dass sie den Gegner stressen, auch viele Balleroberungen sehr weit vorne haben und dann aber nicht zum Abschluss kommen oder halt der Abschluss einfach nicht so gut ist.
Ja, das stimmt.
Ja, das war halt auch da zu sehen, weil wenn man die Statistik sich anschaut und dann geht das Spiel 3-2 aus, also Bochum hätte da durchaus auch in der Anfangs- oder in den ersten 70 Minuten auch mehr Tore schießen können.
Ja, und wenn man sich eben anguckt, wie sind die Chancen entstanden, die man hatte, dann waren das ganz oft, die erfolgreichsten waren nach Pressing, Ballgewinn hoch in der gegnerischen Hälfte, tief in der gegnerischen Hälfte oder nach offensiven Einwürfen, was eben weiter noch ein wichtiges Mittel bei Bochum ist. Und dann siehst du auch ganz gut, warum das am Ende des Spiels nachgelassen hat, weil eben diese Pressing-Intensität, die konnten sie eben nicht mehr aufrechterhalten, wahrscheinlich mental und aber auch eben physisch, habt ihr ja schon angesprochen, sehr, sehr hoher Laufaufwand. Und dann hatte Bochum gar nicht so viele Mittel, weil die haben ja von Beginn an jeden Abstoß lang ausgeführt, viele lange Bälle auf Hofmann, also die wollten quasi gar nicht selber den Ball verlieren können, tief in der eigenen Hälfte. Und in der zweiten Hälfte gegen Ende, in der Schlussphase, hast du dann gemerkt, ja gut, dann ist der Ball halt sofort weg. Den haben sie dann nicht mehr festmachen können, kaum noch. Es gab schon, glaube ich, in der 84. Minute schon eine Szene, wo jemand versucht hat, zur Eckfahne zu laufen, wo ich mir auch gedacht habe, na, das werdet ihr jetzt nicht durchhalten, die nächsten 15 Minuten. Ein bisschen anders den Ball halten müsst ihr schon noch. Und so kam dann Hoffenheim auch in die Aktion. Und bei der TSG, ich meine, ich habe mich ja sehr über Hoffenheim aufgeregt. Ich bleibe auch bei allem, was ich gesagt habe vor 2 Wochen. Ich finde, alles hat sich in diesem Spiel bestätigt. Was ich noch kurz anmerken wollte zu der Erwartungshaltung der Fans. Wir wissen ja gar nicht, wie die ist. Also ich glaube eben nicht, dass die TSG-Fans sich aufgeregt hätten, wenn Hoffenheim nach großem Kampf mit 2-3 verloren hätte in Bochum. Ich glaube, dann wäre genau das gekommen mit, naja, Bayern hat sie ja auch schon verloren und Dortmund in der letzten Saison auch und hier tun sich alle schwer. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber was ich schon wirklich irritierend finde und für mich ist das Wasser auf meine Hoffenheim-Kritikmühlen, ist, dass sämtliche Verantwortlichen, die sich öffentlich geäußert haben, das waren André Kramaric, Pellegrino Matarazzo und Oliver Baumann. Ich habe mir extra nochmal alle 3 Interviews angeguckt. Das mache ich nicht bei jedem Spiel, aber da hat es mich interessiert, was sagen die jetzt? Und alle 3 waren so, ah ja, also Kramaric haben wir ja schon besprochen. Oliver Baumann hat sinngemäß gesagt, ich habe das transkribiert und mich da noch mit Louis drüber unterhalten, der auch im Royal wieder zu hören sein wird zu Hoffenheim. Baumann sagt dann, ja, das ist jetzt, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, also wir sind da einfach nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen und hatten eigentlich keine Torchancen. Also deswegen war es hier auch schwer. Und er sagt das aber so völlig mit teilnahmslos. Man denkt so,
fandst du? Ich fand, der halt so angepisst auf seine Mitspieler gewirkt. Ich fand das, ich habe mir das wirklich also in Caps Lock aufgeschrieben und fand dieses Interview, ehrlich gesagt, ein bisschen fantastisch, weil ich fand, der hat überhaupt nicht ruhig gewirkt. Der hat eher so gewirkt, als würde er seine ganze Wut richtig runterstauen müssen. Und so ein bisschen dieses teilnahmslos, weil er sich denkt, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Okay,
und
das kann
schiebt
sein.
Es so ein bisschen weg und ist so sauer, dass er gar nicht weiß, wie er das irgendwie zeigen soll. Ich fand, ey, gerade was er halt gesagt hat, eben wie deutlich er seine Vorderleute kritisiert hat, fand ich, ja, krass.
Okay, sehr gut, dass du es auch gesehen hast, weil dann sehe ich, man kann es unterschiedlich interpretieren. Ich hatte das Gefühl, Baumann hat auch schon so ein bisschen abgeschlossen, dass das halt immer so sein wird. Ja. Und bei Matarazzo war es auch so. Der hat sich noch Anfang der Woche total drüber aufgeregt, wie schlecht die Trainingsintensität gewesen wäre. Und nach der Partie war er auch wieder so, ja, naja, wir sind ja gut zurückgekommen und hinten raus hätten wir es 3-3 machen können. Stimmt ja auch, hätten sie ja auch fast gemacht. Aber also für die Möglichkeiten von Hoffenheim. Und ich meine, wir werden jetzt ja immer indirekt, wenn wir über den Tabellenkeller sprechen, werden wir indirekt auch immer wieder mitsprechen, dass kein Team, das in den Europapokal möchte, irgendwie gerade ansatzweise gut spielt. Und da ist jetzt halt Hoffenheim eins der ersten Teams, sind jetzt auf Rang 9, ein Punkt hinter Rang 7, haben 39 Punkte. Aber man denkt sich wirklich, also wen willst du bitte da nach Europa schicken? Können wir da bitte mal in der zweiten Liga gucken, ob da nicht Teams irgendwie spielen, die Fußball auch mögen, die vielleicht gerne Fußball spielen? Ja. Weil Hoffenheim strahlt es gerade nicht aus.
Das ist ein richtig guter Punkt tatsächlich. Weil ich fand nämlich auch, das wollte ich mich auch noch sagen, dass nach dem 1:3 Anschlusstreffer eben, habe ich mir erst noch aufgeschrieben, so, ah, vielleicht kommen sie jetzt. Jetzt hat Hoffenheim gerade mal irgendwie so ein bisschen Aufwind, ein bisschen mehr Schwung. Aber das hat auch gar nicht mal so lange gehalten. Also da kam dann noch mal eine Phase, wo Bochum das Spiel relativ zügig dann wieder im Griff hatte, fand ich. Und erst danach ist Hoffenheim auch noch mal richtig gekommen. Und bei Bochum, die haben halt einfach abgebaut und so. Aber da habe ich zwischendurch wirklich gedacht so, hä, okay, wie schnell ist das jetzt verpufft? Aber habe mich dann offensichtlich getäuscht.
Naja.
Und ich wollte auch noch mal hervorheben, Felix Paslak, weil nicht nur wegen seines Tors, ich fand, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
Ja, überhaupt interessant, dass das so gut funktioniert hat. Ja, guter Punkt, auch Wittig vorne drin. Ich meine, das hatte ja auch, also war jetzt keine Veränderung zum letzten Spiel, aber ich fand in der Ausrichtung war es schon anders, wobei ich ja sagen muss, letztes Wochenende habe ich nur Ausschnitte gesehen. Da hatte ich mal andere Dinge zu tun als Rasenfunk und ich habe ja alle Frauenspiele gesehen. Aber ja, Paslak, sehr guter Hinweis und Kevin Stöger ragt halt aus allen heraus und um den gab es ja noch einige Diskussionen, weil ein Wechsel zu Union beschlossen zu sein scheint oder zumindest sehr wahrscheinlich zu sein. Da hast du gesehen, das muss ein Spieler überhaupt nicht beeinflussen in der Art und Weise, wie er spielt. Und deswegen machen wir vielleicht extern dann diese Themen auch manchmal zu groß. Das war also nicht nur, weil er 2 Tore erzielt hat, sondern er war einfach bei weitem der beste Spieler auf diesem Spielfeld.
Ja, absolut.
Und jetzt geht's hochinteressant weiter für Bochum. Also Bochum hat jetzt 30 Punkte. Wisst ihr, wer auch 30 Punkte hat? Union Berlin. Warum? Werden wir noch drüber sprechen. Wo spielt Bochum jetzt? Bei Union Berlin. Die beiden treffen jetzt aufeinander. Platz 15 gegen Platz 14. Der 32. Spieltag wird nicht minder interessant mit Blick auf den Tabellenkeller. Und für Hoffenheim ist noch nichts passiert, weil ja alle anderen genauso schlecht sind. Man spielt jetzt dann zu Hause noch gegen Leipzig und gegen Bayern, auswärts noch in Darmstadt. Aktuell fehlt ein Punkt, um im Europapokal mit dabei zu sein, in welchem Wettbewerb. Das wird man dann sehen. Also alles noch möglich. Und alles noch möglich ist auch für den ersten FC Köln. Und das hat mit dem Spiel in Mainz zu tun, das aber dennoch sich ein bisschen anfühlt wie eine Niederlage. Auch hier können die anderen sich jetzt einen Tee machen, denn allein wenn ich erzähle, was hier alles passiert ist, wird es eine Weile dauern, aber sollen ja auch die Hörerinnen und Hörer mitgenommen werden, die das Spiel nicht sehen könnten. Also, Köln startet sehr gut in die Partie, hat einige Schüsse, dann pariert Schwäbe klasse gegen Vandenberg und es dauert einige Minuten, bis Amiri eine Ecke ausführen kann, weil irgendwelche Vollidioten aus dem Gästeblock nicht aufhören können, Sachen zu werfen. Alidou und Cassie geraten kurz aneinander, beide sehen gelb und in der 29. Minute dann fällt der erste Treffer und zwar für Mainz 05 und zwar nach einem Freistoß von Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt führt einen Freistoß wirklich schwach aus, wird direkt am ersten Mann, an dem er hätte vorbeikommen müssen mit diesem Ball, bleibt der Ball hängen und dann gibt es einen Konter. Burkhardt wird gefoult, legt aber noch Amiri, Benjamin Brandt, der noch Thema sein wird. Sehr gute Vorteilsauslegung, lässt weiterlaufen, Amiri verlagert auf Onisivo, der kann schießen, Schwäbe pariert, Barrero macht den Abprallereien 1:0. Danach veredelt Burkhardt fast einen weiteren Konter, schießt aber knapp drüber nach einem Superpass von Gruder. Und dann gehen wir in die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte läuft noch keine Minute, da verursacht Cassie einen total unnötigen Strafstoß an Alidou. Aber Waldschmidt schießt ihn knapp am Tor vorbei. Zweite nicht ganz so glückliche Aktion von Luca Waldschmidt. Es steht also weiter 1:0 für Mainz. Onisivo verletzt sich an der Hand und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Silvan Widmer. Cassie hat Glück, nicht mit Gelb zu Rot zu fliegen. Hatte nämlich auch für sein Foul im Strafraum an Alidou zum Beispiel schon keine zweite Gelbe gesehen und auch nicht für ein drittes Foul. Er wird direkt nach der Aktion, also wirklich direkt nach der Aktion ausgewechselt. So geht's mit 11 gegen 11 weiter. Zentner pariert gegen Schmitz und Uth sehr stark, aber dann foult er bei einer Flanke von Hübers Adamian. Adamian kommt mit dem Kopf an die Flanke von Hübers. Der Ball prallt dann an den Kopf von Zentner und Zentner räumt Adamian dann ab. Benjamin Brandt gibt auf dem Feld Strafstoß, schaut es sich an und bleibt dann auch bei seiner Entscheidung, weil er wahrscheinlich den Ballkontakt von Zentner als nicht gewollt herbeigeführt sieht. Ansonsten wäre es Ball gespielt und dann hätte er es nicht zählen lassen. Es gibt also wieder Strafstoß und das jetzt in der 94. Minute. 90. Minute das Foul, 94. Minute Ausführung. Florian Kainz tritt an. Und er macht das 1:1. In der 99. Minute, denn es waren schon 8 Minuten Nachspielzeit angekündigt, als die 4-minütige Unterbrechung kam. In der 99. Minute grätscht Mwene Uth ohne Chance auf den Ball ab, von der Seite kommt und sieht dafür rot. Eine viel zu harte Entscheidung. Der VAR Sören Storks greift allerdings nicht ein. Meiner Meinung nach Fehlentscheidung, können wir gleich drüber diskutieren. Also das Spiel geht weiter mit 11:10. Und direkt danach gibt es einen Freistoß von Köln, den Barrero, muss ich nochmal gerade nachgucken, ja, müsste Barrero gewesen sein, an den Arm bekommt und er führt den Arm auch ganz leicht zum Ball. Zwar aus kurzer Distanz, aber er führt ihn leicht zum Ball. Es gibt keine längere Unterbrechung. Wahrscheinlich waren die Leitungen überhitzt in den Kölner Keller. Es geht dann relativ direkt weiter. In der 103. Minute dann rutscht nochmal ein Freistoß von Amiri zu Burkhardt, der aber über das Tor schießt. Das heißt, beide Teams hatten die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Köln hätte vielleicht einen dritten Elfmeter bekommen können. Und ganz hinten raus hat dann auch Mainz eine seiner wenigen Chancen in dieser zweiten Hälfte. Und dann ist nach 104 Minuten dieses Spiel vorbei und nachdem es in der ersten Halbzeit auch schon 5 Minuten Nachspielzeit gab, waren es also 109 Minuten Fußball, Nina, die wir da gesehen haben, die erstaunlich fantastisch waren dafür, dass es um so viel ging für beide Teams. Und am Ende geht aber Köln fast wie ein Verlierer aus diesem Spiel heraus, weil man natürlich weiter jetzt sind es 5 Punkte Abstand weiter zu Mainz 05 und man liegt eben auf dem 17. Tabellenplatz. Womit willst du anfangen? Es gibt so viele Themen, mir ist es egal.
Auf jeden Fall erstmal halt wirklich, wie unterhaltsam das Spiel gewesen ist. Also klar auch frustrierend irgendwo, aber ich habe wirklich, als sie die Spiele aufgeteilt haben, habe ich erst gedacht, oh, Mainz gegen Köln, naja, das wird wohl eher Totentanz oder so. Aber das
ich dachte mir auch so, Charlotte kriegt Gladbach gegen Union, dann ist es nur fair, dass du Mainz gegen Köln machst. Oh, little did I know.
Ja, das war echt, also es war echt völlig irre. Ich finde ehrlich gesagt, um mal sozusagen einmal grob zusammenzufassen, dass gerade nach der zweiten Halbzeit Köln so ein bisschen als Verlierer vielleicht rausgeht, aber auf der anderen Seite hätte ich es auch ein bisschen unfair gefunden, sage ich mal, wenn sie gewonnen hätten, weil ich fand gerade die erste Halbzeit Köln echt wow, also die haben mich richtig, richtig traurig gemacht, muss ich ehrlich sagen, vor allen Dingen eben Luca Waldschmidt, also er macht mich insgesamt sehr, sehr traurig, weil der so unglaublich gut auf diese Bühne des Fußballs getreten ist und ich war echt ein riesengroßer Fan von ihm und der hat so gute Anlagen und ist so ein guter Fußballer eigentlich, aber das sieht alles so halbherzig aus und irgendwie, finde ich, sieht er auch richtig traurig aus und dann verschießt er den Elfer und so und hat sich dann auch irgendwie beim Ausgleich gar nicht wirklich gefreut. Also es war echt so, boah, das macht sehr, sehr traurig und dann ja, kommen halt auch so ein bisschen Schiedsrichtergeschichten mit dazu. Ich glaube übrigens, diese Situation von Cassie, die gelb-rot hätte sein sollen, ich glaube, das war die ich mit Leverkusen verwechselt hatte. Sorry an der Stelle auf jeden Fall. Also, ja, völlig, völlig wildes Spiel. Diese Geschichte am Ende nochmal, wo es den Elfer dann gab.
Also das war das Foul von Zentner, war das, wo es dann den Elfmeter gab an Adam.
Genau das nämlich. Da habe ich mich echt gewundert, warum das so lange dauert, weil ich fand das ganz, ganz klar, dass dieses Ball gespielt, in Anführungszeichen. Also halt wirklich gar nicht. Also es war zufällig, dass der Ball ihn da am Kopf trifft. Ja. Deswegen fand ich, war da der Elfmeter völlig richtig und ich habe mich total gewundert, warum das so lange dauert.
Aber weißt du, was ich daran gut fand? Mhm. Also es war natürlich ärgerlich, dass es 4 Minuten waren. Aber ja, auf der anderen Seite finde ich, dass sowohl Sören Storks als VAR als auch Benjamin Brandt da genau das gemacht haben, was ganz viele und ich auch schon hier an dieser Stelle gefordert haben. Nämlich, wenn es so brisant ist, dann guckst dir im Zweifel nochmal an. Ja. Guckt erst genau drauf, guckst dir an. Und ich fand es dann auch stark, dann zu sagen, nee, ich bewerte das weiter so wie auf dem Feld, ich bleibe beim Strafstoß. Das, ja. Weil oft ist es ja so, als er rausgegangen ist, man erwartet dann schon, ah, okay, er nimmt ihn zurück, weil der VAR, Eingriffsschwelle und so weiter und so fort. Aber ich fand das gut. Sie haben sich die Zeit genommen und ich hoffe, sie haben sich halt die Zeit genommen, auch bei den Szenen, die es dann danach noch gab. Im Venerot und eben dieses Handspiel noch im Strafraum. Da hatte ich nämlich den Eindruck, es war alles schon so hektisch, dass sie nicht noch eine weitere Unterbrechung haben wollten. Sie haben da noch mal was gecheckt bei einer Mainzer Ecke in der 108. Minute oder so. Das ging auch irgendwie 30 Sekunden. Aber in der Szene fand ich es gut. Auch, dass er es sich noch mal angeguckt hat, weil das signalisiert an alle im Stadion, wir geben jetzt nicht leichtfertig diesen Strafstoß, sondern wir gucken es uns noch mal ganz in Ruhe an.
Ja, da hast du recht. Das stimmt, das habe ich so irgendwie gar nicht aus der Perspektive mal bewertet. Da haben sie wirklich was gut gemacht.
Also es gab noch ein Handspiel von Barrero, das war das in der 100. Minute. Uth köpft Richtung Tor und Barrero nimmt eben so ganz leicht den Arm raus. Es gibt meiner Meinung nach eben die Bewegung zum Ball. Und ja, ich meine, sie werden es gecheckt haben, müssen sie.
Ich fand, das waren zwei unterschiedliche Hälften auf jeden Fall von Köln. Auch da eben da der Vergleich zu Hoffenheim, dass Köln in der 75. oder was dann erst so richtig reingekommen ist ins Spiel. Und vorher haben die auch so neben sich gestanden, fand ich fast desolat schon. Sie wollten mutig sein, hatten sehr angekündigt, wir wollen mutig ins Spiel gehen und so. Das hat halt erst in der zweiten Hälfte geklappt, weil vorher war davon mutig sein überhaupt nichts zu sehen. Auch nach eigenen Standards vor allen Dingen. Immer wieder super gefährliche Situationen eben für Mainz. Das war überhaupt nichts. Insgesamt auch kein schnelles Spiel so, aber halt sehr unterhaltsam trotzdem, fand ich. Mainz, die haben das richtig gut gemacht mit den Kontern dann. Das war irre.
Ich muss sagen, ich bin weniger kritisch Köln gegenüber in der ersten Hälfte, weil, also ja, klar, es gab die Konterchancen, aber das kommt ja aus dem Mutigsein, weil Köln hoch rausgepresst hat und weil sie eben auch bei Standards viele Spieler mit Richtung gegnerischen Strafraum geschoben haben. Und ich fand, dass die Anfangsphase eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also Hüseyin Basic hat schon in der Anfangsphase Gruder super abgegrätscht, zum Beispiel in einer Szene. Generell war von der Offensive von Mainz 05, fand ich, jenseits von Kontern eben sehr wenig zu sehen. Ich fand, dass auch Martel ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Der hat Onisivo abgegrätscht bei so einer Aktion. Das Problem von Köln war eben dann das Altbekannte, das kann auch kein Köln-Fan mehr hören, sind halt super schlecht im Rausspielen von Torchancen. Also das waren halt irgendwelche Distanzschüsse, die waren auch okay, aber keiner davon war gefährlich. Also Mainz geht dann aus der ersten Hälfte raus mit einem Expected Goals-Wert von 1,0 und Köln hat 0,15. Also sprich, die großen Chancen hatte eindeutig Mainz 05. Aber ich fand den Ansatz gut und Köln, ja, die können halt nichts dran ändern, dass sie halt vorne Steffen Tigges drin haben oder auch Alidou. Alidou setzt sich doch in der 4. Minute super auf dem linken Flügel noch durch und alles, in Anführungszeichen, was er tun muss, ist den Ball jetzt sauber auf Tigges spielen. Er spielt halt in den Rücken von Tigges. Ansonsten kann der aus 3 Metern frei aufs Tor schießen. Solche Aktionen hattest du halt bei Köln die ganze Zeit, dass du dir gedacht hast, ja gut, ihr seid halt nicht dafür gemacht, Offensivfußball zu spielen. Aber deswegen, ich fand's mutig. Ich find's auch richtig zu sagen, Mainz war deutlich besser, das stimmt. Aber halt, weil Mainz die klaren Chancen hatte und in der zweiten Hälfte dann wiederum, fand ich, war das, was sich Köln für die erste vorgenommen hat, glaube ich, hat dann viel besser funktioniert, weil im Grunde haben sie ja nichts verändert, sie sind einfach weiter vorne draufgegangen und Mainz 05 ist aber kaum noch in diese Kontersituation gekommen. Mainz hatte, glaube ich, nur 3 Schüsse bis zur 75. Minute, also in der zweiten Hälfte, das heißt eine halbe Stunde mit nur 3 Schüssen im eigenen Stadion vor toller Kulisse, super Stimmung. Ich finde, da hat das von Köln sehr, sehr gut funktioniert und es ist halt dann, ja, auch wieder bezeichnend, dass halt der Strafstoß, der ist ja nicht mal schlecht geschossen, hat einfach nur ganz knapp vorbei. Und Luca Waldschmidt war mal ein super Strafstoßschütze, zumindest bei Freiburg damals noch. Ja. Es ist halt typisch FC, dass da halt dann keine Tore fallen. Und hinten raus wird es halt dann nochmal komplett wild. Aber Deswegen, ich glaube, der Ansatz war sich in beiden Hälften eigentlich ungefähr gleich. In der zweiten hat er halt nur viel besser funktioniert, weil sie da auch in die Köpfe von Mainz reingekommen sind. Da hat Mainz doch auch die Konter, finde ich, total schlecht ausgespielt. Gruder hat dann öfter die Bälle verloren, als sich irgendwie durchzusetzen. Cassie war ein Riesenproblem, hat ja dann auch die, wurde dann nach vorne geschoben, als Widmer reinkam. Da hast du dann auch gemerkt, das war eigentlich sogar gar nicht so schlecht für ihn. Trotzdem war aber Widmer gegen Alidou manchmal auch alleine. Mhm. Uth kam rein. Du hast gesehen, Gott, was wäre möglich, wenn Uth mal fit bleiben würde bei Köln. Ja, Wahnsinn. Voll.
Ich fand wirklich Uth und Kainz, als die eingewechselt worden sind, da ist dann das Spiel so pro Köln gekippt. Also ab da waren die dann wirklich irgendwie sortierter, hatte ich das Gefühl. Vorher hat alles so zufällig gewirkt und total chaotisch und eben halbgar. Also es ist, glaube ich, das Wort, das mir am öftesten aufgeschrieben habe zu Köln bis zur 75. oder was. Ja, finde ich aber interessant, dass also ich habe Köln wirklich in der ersten Halbzeit gerade so viel kritischer gesehen, weil das gar nichts, also aus meiner Sicht gar nichts gewesen ist. Aber vielleicht war ich da auch ein bisschen zu negativ und habe mich eben,
ja, wahrscheinlich von Mainz, ist das Mittelding aus unseren Positionen.
Maybe.
Und das kann ja beides wahr sein. Ich glaube, das eine ist eher die Mainzer Sicht, das andere ist die Kölner Sicht. Mhm. Und gut, ich meine, ist halb gar nicht auch einfach nur ein anderes Wort für bissfest? Könnte man das nicht positiv formulieren? Wenn Gemüse halb gar ist, ist es dann nicht bissfest, genauso wie man es haben will.
Oh Gott. Aber genau, du wolltest ja noch über ein paar Sachen auch noch sprechen, irgendwie die Elva oder die rote Fünfvene auch.
Ja, also ich meine, ich habe ja jetzt durch meine Einleitung da schon meine Meinung durchscheinen lassen, weil bringt ja jetzt auch nichts, dass ich hier jetzt so tue, als wäre ich irgendwie Nachrichtenticker und erst danach noch meine Meinung sage. Für mich ist das nie im Leben eine rote Karte, weil er kommt von der Seite und er trifft ihn gar nicht richtig.
Ja.
Und ich finde, sie müssen auf jeden Fall diese Handszene, also da hätte ich mir dasselbe Vorgehen gewünscht wie beim Strafstoß, nämlich schaust dir nochmal an. Ich glaube nicht, dass du es auf dem Feld so gesehen haben kannst, weil Benjamin Brandt stand so, dass es eigentlich einen toten Winkel von ihm hätte sein müssen. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Dann ist halt allen klar, okay, wir haben das jetzt nicht leichtfertig laufen lassen. Aber es war halt auch eine so dramatische Schlussphase, dass wenn ich den Zuschauern und den Trainern und den Spielern verzeihen soll, dass sie da manchmal etwas überreagieren und falsch reagieren, dann muss man das vielleicht auch den Schiedsrichtern zugestehen, selbst wenn es einem da schwerfällt, weil die vermeintlich alles in der Hand haben, weil wenn er sagt, das Spiel wird jetzt unterbrochen, wird es unterbrochen, aber vielleicht ist es dann auch nicht so einfach, das zu machen. Köln wollte ja auch den Eckball dann schnell ausführen.
Ja, auch da, Stichwort, wir stehen da alle nicht auf dem Platz, aber gerade wenn halt der VAR gerade in der Nachspielzeit da einen echt guten Job gemacht hat, oder halt die Schiris insgesamt, alle Beteiligten, dass halt sich so die Zeit genommen worden ist, ist halt mega schade, dass das da nicht passiert ist, weil ich sehe das genauso wie du, dass das kann kein Rot sein. Und dann ist es eine klare Fehlentscheidung, dann muss der VAR da eingreifen. Aber letztendlich auch da sitzen nur Menschen, da kann passieren, dass man was durchrutscht, gerade in so einer hitzigen Phase. Aber da ist schon echt, also ich habe mich sehr gewundert, dass die rote Karte nicht einkassiert worden ist.
Ja, und das wird eben wichtig werden noch für Mainz 05. Und das darf man eben nicht vergessen. Klar, auf der einen Seite Glück gehabt, dass Cassie nicht gelb-rot gesehen hat, sonst hätten jetzt auch noch beide Außenverteidiger gefehlt. Aber wir haben ja in der letzten Woche einen Schwerpunkt zu Mainz 05 gemacht. Also alle diejenigen, die sich fragen, was ist denn dieser Bo Henriksen-Effekt? Welchen Effekt hatte er jetzt außer die zu motivieren. Alles habe ich mit Oliver Heil besprochen in der letzten Woche. Da haben wir auch über Mbene gesprochen, im Positiven wie im Negativen. Der fehlt jetzt dann einfach beim Auswärtsspiel in Heidenheim. Danach spielt man zu Hause gegen Dortmund, dann in Wolfsburg. Mainz 05 war vor diesem Spieltag so ein bisschen der Gewinner des bisherigen Klassenerhaltrennens. Man ist ja auch weiter jetzt 6 Spiele in Folge ohne Niederlage, aber hat eben die Chance verpasst, hier punktgleich zu Bochum und Union zu sein nach diesem Spieltag. Es gibt noch diese Lücke und die müssen wir jetzt füllen und da fehlt eben Mbene. Also da ist es eben eine wichtige Sache, dann ob rot oder nicht. Und für Köln sieht es natürlich immer noch schlimm aus. 5 Punkte Rückstand sind es und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also es sind eigentlich fast 6 Punkte, muss man sagen. Punktgleichheit wird nicht reichen. Aber jetzt kommt ein Heimspiel gegen Freiburg. Über Freiburg sprechen wir später auch noch. Die sind jetzt auch gerade nicht vor Kraft stotzend. Heimspiele sind sowieso extrem wichtig für Köln, auch wenn wir jetzt gegen Darmstadt gesehen haben, das kann auch nicht funktionieren. Aber lass Köln das mal irgendwie gewinnen mit den Fans im eigenen Rücken. Dann können es vielleicht nur noch 2 Punkte auf Mainz 05 sein. Dann kommt das nächste Heimspiel gegen Union, direkter Konkurrent. Und dann reist man nach Heidenheim, für die dann alles durch ist. Beziehungsweise wahrscheinlich zieht Heidenheim dann in den Europapokal ein. Das wäre jetzt meine neueste Prognose am 34. Spieltag. Aber naja.
Also da will ich eh noch bei Werder zum Beispiel auch drüber reden. So dieses Thema 8. Platz könnte schon für Europa reichen. Das nervt mich tierisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Köln, ganz ehrlich, ich sehe trotzdem nicht, wie die das gewinnen sollen. Selbst im eigenen Stadion, mit den Fans im Rücken und so. Da waren echt so viele Sachen. Selbst Marc Uth eben, habe ich auch gerade noch mal gesehen in meinem Spielfilm hier, der hatte irgendwie auch noch eine Aktion, wirklich super rausgespielt, steht dann quasi allein vom Tor und kriegt den Ball nicht rein. Mhm. Auch Kainz am Ende noch mal, irgendwie hatten sie ja ganz am Ende noch mal eine Ecke und der hat sich so viel Zeit genommen, da den Ball vorzubereiten.
Ja, dann war die Ecke so schlecht.
Und dann war das so ein lapscher Schuss oder was?
Ja, also, Köln ist halt Köln. Die sind halt eigentlich nicht gut. Aber deswegen ist Fußball so ein geiles Spiel, weil auch die schlechtere Mannschaft gewinnen kann. Haben wir oft genug auch in diesem Spieltag gesehen. So ehrlich
das
muss man
stimmt.
sein. Grüße
aber
nach Wolfsburg.
Ich sehe trotzdem bei Köln wirklich, ich glaube, das hatten wir auch schon mehrmals gesagt, dass Köln mir echt Bauchschmerzen bereitet und für mich stehen die auch schon quasi fest, die runtergehen, weil ich wirklich nicht weiß, wie die da noch irgendwie.
Ja, das ist natürlich das wahrscheinlichste Szenario, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen und ich habe schon so viel erlebt.
Stimmt.
Im Rasenfunk, das, also deswegen, und ja, natürlich, das Normale ist, dass Köln runtergeht und dass es eine sehr, sehr schwierige Zweitligasaison auch wird, aber dass man jetzt 2 Heimspiele in Folge hat, also du musst dich ja an irgendwas hochziehen.
True.
Und dann an dem. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant da unten drin. Und bei sehr, sehr interessant, da sind wir auch bei Gladbach gegen Union, denn was war das bitte für ein Spiel? Trotzdem wird jetzt mein Spielfilm ein bisschen kürzer werden, weiß gar nicht warum. Also, Gladbach vergibt kleinere Chancen, Volland knallt einen Schuss an die Unterkante der Latte, Player holt eine gelbe für Vogt raus, Itakura schießt einen Freistoßvolley drüber und dann ist Halbzeit. Das waren eigentlich auch schon fast alle Dinge, die wirklich passiert sind, also da habe ich jetzt nicht irgendwie viel wegstreichen müssen. In der zweiten Hälfte kommen dann Schäfer und Knoche für Vogt und Vertessen, Vogt ja gelb vorbelastet und Vertessen nicht so wirklich im Spiel. Union baut jetzt anders auf. Aronson und Toussaint schießen gefährlich aus der Distanz, Volland fängt einen zu kurzen Pass von Elvedi ab, dribbelt dann auch Nicolas aus, schießt allerdings aus spitzem Winkel nur an den Außenpfosten des leeren Tores. Schäfer kommt kurz danach frei zum Schuss, aber setzt den Ball drüber. Dann wird Franck Honorat eingewechselt bei Gladbach, verfehlt eine Flanke von Ngumo knapp, genauso wie Kaufmann die von Hollerbach. In der 94. Minute dann gibt es nochmal eine Ecke, die Honorat auf Marvin Friedrich schießt und ausgerechnet Friedrich köpft so harmlos, dass Renault den Ball hat. Und dann ist dieses Spiel vorbei. 0-0. Aus Sicht von beiden und für beide auch irgendwie unbefriedigend. Wobei Gladbach ja dann mit weiterhin 4 Punkte Vorsprung auf die Relegation hat, also auf den ersten FSV Mainz 05. Charlotte, es war kein tolles Spiel. Wen von beiden fandst du denn besser?
Ja, sehr ausgeglichen. Aber ich würde sagen, dass Union sich ein Stück weit mehr ärgern kann darüber, dass sie nur 0-0 gespielt haben. Ja, also deine Zusammenfassung hat eigentlich schon alles wirklich, also viel mehr ist halt nicht passiert. Ich glaube, es gab selten, ja, ich glaube, ich habe noch kein Spiel gehabt, wo ich mir so wenig Stichpunkte gemacht habe. Mhm. Ja, also man hat beiden angemerkt, dass sie einfach auch im letzten Spiel ordentlich Gegentore kassiert haben, finde ich. Also sie sind es sehr vorsichtig angegangen. Robin Hack hat es auch später im Interview gesagt, ja, 0-0 gespielt. also ich glaube, die waren einfach, die wollten auf jeden Fall erstmal hinten die Null halten und dann mal schauen, was nach vorne geht. Aber ich finde auch vom, ja, wie es dann so auf dem Platz oder während des Spiels so die Stimmung war dann eher so, ja, dann nehmen wir halt ein 0-0, so ein bisschen. Obwohl es für beide eigentlich jetzt nicht, also es wäre eigentlich für beide die große Chance gewesen, sich da kleinen Puffer rauszuspielen, also punktetechnisch. Und ja, im Endeffekt fand ich in der ersten Halbzeit von, also beide nicht gut, aber zweite Hälfte, auch durch die Einwechslung von Andras Schäfer, finde ich, für Vertessen wurde Union dann besser und hatte meiner Meinung nach auch die besseren Chancen. Also in der ersten Halbzeit hat Volland ja diesen Lattentreffer mit seinem Schuss aus, weiß ich nicht wie viel Metern, das ist auch ein bisschen bezeichnend fürs Spiel. Das war eigentlich so, ja, das Einzige, also aus der Ferne. Sonst hat da nicht viel nach vorne funktioniert.
Nach einem Einwurf war das, glaube ich.
Genau, also wirklich nach vorne hatten beide nicht so richtig die Idee. Also Seoane meinte vor dem Spiel, dass Gladbach sich mit Kurzpassspiel ein bisschen und Steckpässen in die Tiefe dann nach vorne spielen wollte. Das hat man auch ja zwei, dreimal gesehen, wenn Rocco Reitz rechts Schwanscherer. Ich nahm jedes Mal falsch aus. Genau, das hat ein paar Mal geklappt, weil der dann auch so einen Geschwindigkeitsvorteil hatte gegen Diogo Leite. Genau, aber sonst, finde ich, hat man bei beiden jetzt nicht so die Idee erkennen können. Zweite Halbzeit hat Union sich ein bisschen mehr getraut. Wobei, du hast es schon angesprochen, Marvin Friedrich hat am Ende auch noch eine gute Chance, die er dann überhaupt nicht nutzt. Da war auch zum Beispiel Gladbach, fand ich, die Einwechslung von Honorar hat Auswirkungen gehabt aufs Spiel. Das wurde dann besser, aber ja, von den Chancen her war es, glaube ich, relativ ausgeglichen, aber ich finde, Union hatte den Ticken bessere Chancen und ja.
Ja, finde ich auch. Ich meine, Honorar hat natürlich deshalb erst ab der 80. Minute gespielt, weil der angeschlagen war die ganze Woche. Sonst wäre der in der Startelf gestanden. Daher kam das, dass er nicht gleich gespielt hat. Und die Szene mit der Unterkante der Latte, war kein Einwurf, sondern ein langer Ball von Vogt, wo Aaronson den Ball verliert und dann aber der zweite Ball bei Union landet. Also das habe ich falsch gesagt. Aber da sind wir schon beim Thema. Du hast jetzt zwei, dreimal gesagt, es war nicht so die Idee erkennbar im Spiel nach vorne. Und ich weiß, was du meinst, weil nämlich wenig funktioniert hat. Aber die Idee gesehen hat man ja bei beiden, nur eben auch, dass sie nicht funktioniert hat. Das fand ich interessant. Also bei Union war es noch spannender, weil es sich einmal komplett gedreht hat. In der ersten Hälfte war es fast ausschließlich Kevin Vogt, kriegt den Ball und er guckt direkt, wo kann ich ihn vorne nach hin schießen?
Eigentlich sofort tiefer Ball, ja.
Genau, wenn es da keinen gab, dann hat er nochmal zu seinem Nebenmann gespielt und dann kam der Ball aber irgendwann wieder zurück und dann hat er den tiefen Ball gespielt. Also das war die Idee von Union und es hat auch vereinzelt geklappt. Also ich fand, dass sie auf zweite Bälle eigentlich ganz gut waren. Aaronson hat da ganz gut eingesammelt und die zweite Idee vielleicht noch, aber das war ganz selten, Juranovic guckt, dass er irgendwie verlagern kann auf
Gosens, ne? Ja, das stimmt. Das haben sie oft auch drin, aber genau das hat man so selten gesehen, oder selten hat es funktioniert. Sie haben es wahrscheinlich, also haben es schon ab und zu versucht, aber ja, also.
Genau, und das fand ich interessant, weil Gladbach damit ganz gut umgehen konnte. Dabei Gladbach ist interessant, dass Chiaro Dia in der Innenverteidigung gespielt hat, Itakura weiter auf der 6 und das aber eigentlich ganz gut damit zurechtkam, obwohl es kaum zu pressen war. Also Gladbach hat versucht rauszuschieben, aber ist ja sowieso eine Dreierkette schwer zu pressen, vor allem wenn davor noch zwei Sechser stehen bleiben. Also da hat ja der Gegner hat ja 5 bis 7 Spiele, je nachdem wie die Außenverteidiger stehen, Spieler, die man fürs Aufbauspiel verwenden kann. Trotzdem hat es Gladbach eigentlich ganz gut hinbekommen, wenig große Chancen zugelassen und Gladbach wiederum hatte diese Steilklatsch-Tiefpässe, die man eigentlich ganz gut macht. Und die kamen oft aus so einer breiten Position. Also ganz breit standen da Skelly und Leiner und Friedrich auch. Und dann eben, du hast schon angesprochen, Reitz und Zielspieler war dann oft Player oder Schwanscherer, die eben hinter der Kette durch waren. Manchmal auch eine Verlagerung auf Hack. Ja, und da würde ich jetzt auch nicht sagen, war jetzt eine Weltidee, die irgendwie zu 15 Chancen geführt hat, aber zu 3, 4 guten Aktionen schon. Und da hatte man das Gefühl, und das ist das, wo ich Gladbach-Fans verstehen kann, die frustriert sind, warum hat Gladbach das nicht mehr penetriert? Also warum haben die das nicht, weil das hat funktioniert in Teilen des Spiels und Late hatte eben deutliche Probleme. Vogt musste ja auch aus seiner Position rausrücken, holt sich so die Gelbe, wird meiner Meinung nach deshalb ausgewechselt. Damit musste Union sein ganzes Spiel umstellen. Gladbach hätte da mehr zeigen sollen, finde ich, zu Hause. Wir haben den letzten Schwerpunkt, der ist ja auch erst 10 Tage alt, mit Yannick Sorgatz gemütlich in Richtung Abgrund mit einem Fragezeichen noch versehen. Genau so war dieses Spiel. Man dachte sich die ganze Zeit, ey, Leute, habt ihr schon mal eine Tabelle gelesen? Ihr müsst, ihr solltet und ihr könntet auch rein theoretisch, macht mal ein bisschen mehr. Und das war bei Gladbach schlecht. Und in der zweiten Hälfte hat Union dann sein Spiel umgestellt und zwar komplett. Viererkette Aufbau, 4-2 Aufbau, Duki war quasi Rechtsverteidiger im Aufbau, damit alle noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben und mit Schäfer jemanden, der noch sich auch offensiver positioniert hat und ich fand, das hat richtig gut funktioniert und da hatte Gladbach dann echt kaum noch Zugriff, das Pressing hat fast gar nicht funktioniert und dann kam Union ganz anders nach vorne, auf einmal hattest du Dribblings von Schäfer durchs Mittelfeld hindurch, nicht mehr eben ständig diese langen Bälle. Und das fand ich aus Unionssicht schon interessant. Beides hat jetzt nicht so funktioniert, dass man sagen kann, Mensch, das ist jetzt aber wunderbar, wie viele Chancen man sich damit herausspielt. Aber Hätte ich nicht gedacht, dass quasi Union die taktisch flexiblere Mannschaft ist. Und ich finde nämlich auch, also da würde ich dir zustimmen, also Union war eigentlich näher am Sieg und sich deshalb mehr ärgern.
Da kann man vielleicht auch noch, weil du Schäfer erwähnst, auch noch Aronson dazu nehmen. Ja. Über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Den fand ich auch gut. Also da siehst du auch, der hat echt viel Potenzial. Und das hat auch gut harmoniert dann mit Schäfer und aber auch Toussaint. Der hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Der hat dann auch ja kurz vor Schluss diese Chance von Schäfer vorbereitet, dieser Ball über außen, der dann durchrutscht, den Schäfer dann über die Latte haut.
Das war übel.
Das muss der Treffer sein. Vorher hatte Aronson einen guten Abschluss, nach dem eigenen Einwurf von Gladbach. Das ist auch so, da hat es irgendwie, ich glaube, Leimer hat einen Fehlpass gespielt, Leiner. Aber ja, also vor allem ist es für Gladbach eigentlich total unbefriedigend, weil die im Gegensatz zu Union vermeintlich das schwerere Programm noch haben. Also ich glaube, die haben jetzt da noch, okay, Bremen, Frankfurt, Stuttgart. Hm. Und da ist eigentlich ein Unentschieden zu wenig. Aber wie gesagt, Union hat den Sieg mehr, also war näher dran am Sieg. Und das verstehe ich halt dann auch nicht. Also Gladbach mit einem Heimspiel und eigentlich ja auch guten Anlagen. Sie haben dann schon gemerkt, dieses, also genau, Steckpass und dann schnell in die Tiefe hat funktioniert. Darauf muss man, also da muss dann einfach auch mehr kommen hinten raus. Ja, weil auch diese Chance am Ende, das ist eine Ecke da mit Friedrich, ne? Also mehr war da jetzt auch nicht so richtig von Gladbach. Bei Union finde ich noch, da ist es dann auch schwierig, einfach in der Offensive, also in der ganz vordersten Kette mit, ob du jetzt Vertessen oder Hollerbach hast da vorne, die sind beide halt einfach, du kannst dann auch von der Bank nicht mehr so viel bringen, um dann da noch irgendwie noch mehr Offensivpower zu entwickeln. Also es kam ja sehr viel übers Mittelfeld mit Schäfer, Toussaint und so weiter. Da fehlt dann auch vorne so ein richtiger Zielspieler, sind ja auch alle sehr klein. Und dann kannst du es halt auch nicht, und dafür flankt Union, finde ich, noch recht viel. Dafür, dass sie jetzt nicht die Kopfballungeheuer da vorne drin haben. Also es war insgesamt, glaube ich, für beide eigentlich zu wenig.
Ja, das definitiv, also dass es zu wenig war und dass auch bei Union viele Dinge noch nicht so ganz stimmig sind, das würde ich schon auch so sehen. War gut, dass du Toussaint nochmal angesprochen hast, weil ich fand, der war noch mit einer der Besten, hatte ja so gute Chancen. Und dann ist es ist halt die Chancenverwertung. Das ist auch ein altes Thema, weil in den guten Phasen von Union haben wir gesagt, hey, die machen aus 3 Chancen 4 Tore. Und jetzt ist halt eine schlechte Phase und da musst du sagen, na, sie machen halt aus 2 Chancen kein Tor. Und das
war der große Unterschied zur letzten Saison.
Genau, das eine war halt irgendwie Volland, der aus leere Tor schießt, wenn auch aus spitzem Winkel und halt nur den Außenpfosten trifft. Und das andere ist Schäfer, der halt wirklich komplett frei am zweiten Pfosten steht. Das war alle im Stadion und dachten, okay, scheiße, das war's. Jetzt rutschen wir richtig hinten rein. Nee, war es nicht, weil Schäfer eben dann drüber schießt. Hat natürlich auch nicht die Spielpraxis und so weiter. Das ist dann schon erklärbar. Aber hilft dir dann wenig und du hast recht, also bis auf Juranovic hat kaum jemand seine Flanken angebracht, nämlich nur Toussaint eine noch. Das dürfte die auf Schäfer gewesen sein. Ja. Ansonsten alle der 19 Flanken nicht zum eigenen Mitspieler. Und bei Gladbach würde ich sogar fast sagen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, in der ersten halben Stunde der zweiten Hälfte, habe ich doch vorhin bei Mainz schon genannt, Mainz hatte da nur 3 Schüsse gegen Köln, Gladbach gegen Union nur einen Schuss und 7 Schüsse für Union. Also sprich, du kommst nach einem 0-0 aus der Halbzeit raus und ja, klar, Union verändert was, anderer Aufbau, aber da musst du dich dann nach ein paar Minuten drauf anpassen können und Gladbach hat das nicht hinbekommen. Das war. Ja. Aber da würde ich auch fast sagen, ey, schaut euch nochmal hört euch nochmal den Schwerpunkt an zu Gladbach. Es hat sich nichts verändert. Es ist extrem kritisch und die beste Nachricht ist, 4 Punkte Vorsprung sind es noch. Also sprich, es kann nicht innerhalb von einem Spiel sich drehen. Auswärts bei Bremen, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, auswärts beim VfB Stuttgart. Das sind die letzten 3 Spiele von Gladbach in dieser Saison. Und für Union geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfB Bochum, dann auswärts zum 1. FC Köln und dann ins Heimspiel gegen den SC Freiburg. Union hat 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aktuell das schlechtere Torverhältnis als Mainz 05. Also auch bei Union sieht es sehr kritisch aus. Es ist ein Münzwurf, wer da jetzt in die Relegation muss und dann sehr wahrscheinlich den Zweitligisten besiegt. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema und das können die Fans der beteiligten Vereine natürlich nicht so locker sagen und denken. Das ist mir schon klar. Dann sprechen wir mal über den ersten Absteiger, den es jetzt doch dann gibt in dieser Saison und der heißt Darmstadt 98 und alles, was in diesem Spiel gegen Heidenheim passiert ist, ist symbolisch für diese Saison bei Darmstadt? Also zum einen, dass man schon wieder mehrmals wechseln muss, also dass die Startelf schon wieder eine neue ist, weil es viele Verletzungen gibt. Dann aber auch durchaus, dass man lange gut im Spiel ist und das, obwohl der Gegner besser ist. Also Heidenheim hat einige Chancen. Schuhen pariert gegen Mainka mal richtig Start und die besten Chancen für Darmstadt hat eigentlich Nürnberger, der zweimal knapp am Tor vorbeischießt und einmal an Müller scheitert, der ein tolles Spiel macht, also beide Torhüter mit einer sehr guten Partie, war ein Freistoß von Nürnberger. Dann kommt Christian Kühlwetter in der 83. Minute zu seinem Bundesliga-Debüt und dieser Kühlwetter bereitet dann auch den Sieg vor und sorgt für eine Wetterabkühlung in Darmstadt. Er bekommt einen tiefen Pass von Niklas Beste, passt nach innen zu Dovedan und eigentlich ist Maglitzer da. Maglitzer steht da wie eine Mauer, durch die dieser Ball nicht hindurch kann. Außer man ist sich nicht sicher, mit welchem Fuß man diesen Ball aufhalten will. Und das ist bei Maglitzer der Fall. Durch seine Beine hindurch kommt der Ball zu Dovedan und Dovedan trifft dann aus kurzer Distanz. Dieser Treffer zählt aber zuerst nicht. Das heißt, Darmstadt bekommt erst noch die Hoffnung. Das war vielleicht nicht der direkte Abstieg, aber der VAR korrigiert. Der sehr, sehr gute Nürnberger hatte in dieser Situation beim Pass auf Kühlwetter das Abseits aufgehoben. Deswegen zählt dieser Treffer. Und damit ist Darmstadt abgestiegen, denn das ist das Endergebnis. 1:0 gewinnt Heidenheim. Ja, Nina, lass mal mit der Darmstädter Perspektive beginnen.
Ein bitter.
Ja, bitterer Abstieg, aber ja auch folgerichtig. Also, weil deswegen steigt Darmstadt ab, weil man eben Spiele wie dieses nicht wenigstens auf Unentschieden halten konnte in der Saison. 20 Niederlagen in 31 Spielen. Ja.
Das ist schon echt heftig. Und wieder ist es halt ein, oder in dem Falle dann zwei individuelle Fehler gewesen. Eben Nürnberger, der da ausgerechnet das Dings auch in der Abseits aufhebt. Maglitzer, der eigentlich auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Soweit habe ich mir auch explizit noch aufgeschrieben. Ich finde dessen Übersicht echt super. Und da dann halt rutscht er dem auch noch durch die Beine durch und so. Das war echt enorm bitter. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, die haben es halt auch nicht nur in dieser Situation verloren, sondern insgesamt hätte man ja auch sagen können, ey, die müssen halt gewinnen und dann entsprechend spielen. Aber ich fand, richtig lang ist das Spiel halt so gelaufen. Also gut, am Anfang hat man gesehen, die Darmstädter haben da schon probiert, war ja irgendwie auch direkt in der 4. Minute oder was die erste Chance für Pfeiffer, wenn ich mich nicht irre. Skarke, aber dann, bitte?
Nürnberger spielt einen Doppelpass mit Skarke und schießt dann. Ich glaube, Nürnberger war es.
Genau, hatte ich mir das falsch aufgeschrieben. Insgesamt ist dann aber Heidenheim halt deutlich stärker geworden und ich fand lange, lange Zeit ist das Spiel dann eben so gelaufen, als würde Heidenheim schon 1-0 führen und Darmstadt wäre einfach platt gewesen und das war so ein Spiel, so eigentlich ist es entschieden, aber wir müssen dann noch ein bisschen Zeit von der Uhr kriegen, so hat sich das richtig lange angefühlt und ich habe wirklich zwischendurch, ich glaube so nach einer Stunde Spielzeit oder was, dann irgendwie nochmal auf den Spielstand geguckt und gedacht, hä, warte mal, es steht noch 0-0. Weil irgendwie hat das so gewirkt, wirklich, als wäre Darmstadt schon so ein bisschen fertig. Ab und zu hatten sie mal so ein paar Situationen, vor allen Dingen dann eben gegen Ende, haben sie irgendwie nochmal Aufwind bekommen und auch nach dem Gegentreffer dann eben haben sie nochmal versucht, so ein bisschen nach vorne zu spielen. Aber was man halt auch gesehen hat, fand ich, war schon irgendwie gefühlt ein Klassenunterschied da und eben individuelle Qualität, die dann gefehlt hat, was natürlich auch dadurch kommt, dass man immer so viel wechseln muss und so verletzungsbedingt. Das war echt richtig, richtig bitter. Und bei Darmstadt kommt eben auch mit dazu, dass super schnell die Bälle mal weg gewesen sind, wenn sie selber am Ball waren. Das war halt auch ein riesengroßer Punkt.
Genau, klarer Ballbesitz bei Heidenheim und das ist vielleicht dann auch der Unterschied dieser beiden Teams. Also, dass das 1-0 fällt, wie es fällt, das ist pures Glück. Also, da hat jetzt auch Kühlwetter nichts ganz besonders gemacht und Dovedan, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Maglitzer was zugerufen hat, was den verwirrt hat, wird da auch nichts getan haben für diesen Treffer. Aber wenn man sich anguckt, wie Heidenheim seine Chancen herausgespielt hat und Schuhen musste ja manchmal sehr gut parieren, dann hast du eben gesehen, ja, das sind halt klare Muster und keins davon ist jetzt irgendwie am 31. Spieltag noch überraschend, also dass Standardsituationen eine wichtige Rolle spielen, dass zweite Bälle, die dann zu Distanzschüssen werden, eine wichtige Rolle spielen und dass halt Jan-Niklas Beste, Kleindienst und Ehren Dingchi oft ihren Fuß mit im Spiel haben und es oft um die Geschwindigkeit von Dingchi geht, um die Übersicht von Beste und um die Abschlussfertigkeit von Kleindienst oder dass er mit Rücken zum Tor den Ball prallen lässt. ist alles nicht neu, aber du siehst eben, Heidenheim spielt so stabil über die gesamte Saison hinweg, dass auch in so einer Partie, wo eben wenig passiert, diese Elemente immer da sind. Und dann hast du auch keine 15 Chancen. Also es ist jetzt nicht so wie, war jetzt von den Chancen her ein bisschen besser als Gladbach gegen Union, aber jetzt auch nicht so, dass man richtig oft abgelenkt wurde, wenn man dieses Spiel gesehen hat, durch Chancen, also wenn man nebenher noch quasi Statistiken und so weiter gucken wollte, so meinte ich das jetzt. Aber diese Grundlage ist eben immer da bei Heidenheim und die war in diesem Jahr oder in dieser Saison fast nie komplett weg in Spielen und deswegen gewinnt dann Heidenheim ein solches Spiel, weil man eben überhaupt sich in die Situation bringt, Glück zu haben. Und bei Darmstadt fehlt halt diese Grundlage. Du hast immer wieder einzelne Spieler, die stark waren und du hast natürlich auch extrem viel Pech in der Saison. Allein die Verletzungen, riesiges Thema. Aber es ist eben alles etwas mehr zufällig. Es ist zufällig, ob Skarke jetzt mal wieder in eine Schussposition kommt. Wilhelmsson, den du ja hinter die Kette ruhig mal schicken kannst. Wie oft ist das passiert? 3-mal in dem Spiel vielleicht? Vielleicht 4-mal? Öfter kann ich mich gar nicht dran erinnern. Pfeiffer, der irgendwie wahrscheinlich Zielspieler für lange Bälle hätte sein sollen. Vielleicht wollte man da die Abwesenheit von Maloney auch nutzen. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich eben nicht genau erkennen konnte, was ist jetzt genau der Plan mit ihm. Nürnberger, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat und dann aber das Abseits aufhebt, ist eigentlich der wichtigste Offensivspieler, obwohl er vom Linksverteidigerposten immer wieder nach innen ziehen muss für seine Abschlüsse. Also es ist alles so ein bisschen, vereinfacht gesagt, random bei Darmstadt. Es ist, hängt alles damit zusammen, dass einfach mal 2-3 Bälle funktionieren. Und damit kannst du auch Spiele gewinnen in der Bundesliga. Bayern ist so Meister geworden über viele Jahre hinweg. Aber ja, hoch ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht.
Eben. Und ich fand, da waren halt, wie du auch schon gesagt hast, da waren ein paar Möglichkeiten da und auch Räume. Also Heidenheim hat den nicht irre oft, aber schon ab und zu irgendwie Raum gelassen. Gerade so vorm 16er war da relativ viel Platz, aber dann ist bei Darmstadt einfach viel zu viel Ungenauigkeit auch mit dabei. Sie haben hinten raus, fand ich, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, ab und zu dann doch den Zauberfuß ausgepackt. Also da waren so ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, so, oh, okay. Ja. Mhm. Wenn man das halt öfter zeigt, aber das, da sieht man dann halt irgendwie vielleicht auch so die Limitierung von Darmstadt, dass das halt eben nicht öfter geht. Und deswegen, es ist jetzt nicht überraschend, dass der Abstieg feststeht. Bitter natürlich trotzdem, aber ich fand gleichzeitig auch so ein bisschen, dass ein bisschen dolle viel jetzt drauf geguckt wurde, wie schlimm das doch ist, weil überraschend ist es halt nicht wirklich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich glaube, die Art und Weise des Zustandekommens und ich glaube auch der Umgang im Stadion mit diesem Abstieg war, halt das war bemerkenswert. Also sowohl von Fanseite, sowohl Heimfans als auch Heidenheim-Fans, als auch von Spielerseite, dass eben Heidenheim sich dann zwar schon irgendwann auch über seinen Sieg gefreut hat, aber du hattest auch direkt nach dem Treffer, als der dann anerkannt wurde, hattest du eigentlich das Gefühl, beide wussten, was da jetzt gerade passiert ist und Heidenheim ist sehr respektvoll damit umgegangen und aber auch Darmstadt war dann, glaube ich, auch dankbar, dass man sowohl von den eigenen Fans als auch von allen Fragestellenden, ich fand, Mario Rieker hat da sehr gute, empathische Interviews geführt dann danach mit den Beteiligten. Also dieser Umgang miteinander, weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich so lange in der zweiten Liga auch schon gesehen hat, wenn Darmstadt mal wieder auf der Tour nach oben oder nach unten war.
Ja, war das nicht irgendwie dieses Duell Lieberknecht und Schmidt, war das nicht irgendwie das Trainerduell, das es am häufigsten gegeben hat oder so?
Das meine ich, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich.
Ja. Aber ich fand auch wirklich, also kurz zu Heidenheim, finde ich ehrlich gesagt, ja, die hatten sehr viel Ballbesitz und so, ganz stabiles Spiel gemacht. Dann, finde ich, muss man da kritisieren, dass es halt nicht früher schon ein Tor gibt, bin ich ganz ehrlich. Die Namen hast du schon genannt. Ich fand wirklich hinten raus, der Umgang miteinander war so unfassbar respektvoll. Kevin Müller in dem Interview, beide Torhüter haben ja auch ein echt gutes Spiel gemacht. Ja. Und wie der dann auch noch gesagt hat, ist natürlich bitter, aber trotzdem hat er sich so gefreut für sein Gegenüber, für seinen Kollegen hat er gesagt, irgendwie, es freut mich immer total, wenn ein Kollege auch ein gutes Spiel macht. Und das hat er gemacht. Und ich fand wirklich die Interviews, wow. Also die Spieler an sich so respektvoll miteinander. Und du hast es auch schon gesagt, Mario Rieker war das, der dann auch jetzt muss ich ganz tief kramen. Ich glaube, Kleindienst war das, der da im Interview war, wo er wirklich auch nicht noch weiter nachgegraben hat, der dann gesagt hat, ja, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll, so nach zwei sehr kurzen Fragen, hat halt eben nicht noch weiter gebohrt, wie manche andere Leute das dann halt machen, sondern gesagt, ja, dann entlasse ich sie jetzt hier und so. Und das fand ich wirklich, also insgesamt, ja, Gänsehautfaktor.
Aber wirklich, es gab auch noch, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, aber es gab einen Darmstädter, der interviewt wurde, war es Zimmermann oder ein Heidenheimer, der mit Zimmermann befreundet war, auf jeden Fall, der noch gesagt hat, ja, ich bin mit dem schon ewig befreundet und Freundschaft wird immer stärker sein als das.
Ja.
Und
Habe ich gerade Kleindienst mit bei Darmstadt reinsortiert? Das tut mir furchtbar leid. So ein wirrer Spieltag, ich werde auch schon ganz verwirrt.
Ja, aber wirklich, es war auch wirklich sehr viel. Ich habe da zum zweiten Mal, während die Interviews liefen, nochmal die Schlussphase von Mainz gegen Köln angeguckt, weil ich nochmal meine Notizen nochmal gerade ziehen wollte. Deswegen habe ich auch, ich habe es quasi akustisch alles gehört und dachte mir so, Mensch, die sind ja alle nett miteinander, während halt bei Mainz gegen Köln sich alle irgendwie an die Gurgel wollten.
Ja, aber wer war denn das von den Darmstädtern eben, der sein Trikot dann zerrissen hatte auch? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer da im Interview war, der dann eben so gesagt hatte, ich weiß gerade wirklich gar nicht, was ich sagen soll, und das meinte ich.
Ja, also es war ein besonderes Spiel, das muss man wirklich sagen, und auch der Umgang damit könnte sein, dass das vielleicht später nochmal auftaucht.
Ja, ich fand übrigens auch nochmal aufs Spielerische halt geguckt, Förnbach, den finde ich, muss man auch nochmal kurz thematisieren, der eigentlich eher links spielt, wenn er spielt, und da dann auf den rechten Verteidiger gesetzt worden ist und das wirklich auch richtig gut gemacht hat. Die haben zwar mit Teuerkopf ab und zu die Seiten gewechselt, aber der war richtig aktiv und hat da echt, also der hat mir gut gefallen, so, und eben mit dem Kopf, dass er das sonst nicht spielt.
Ja, und halt, genau, Föhrenbach auf der einen Seite, der eben auf ungewohnter Position spielt, damit Teuerkauf die 37 Jahre alte Eiche aus Heidenheim halt da nochmal sein Spiel runterziehen kann. Also das war schon, also auch Teuerkauf finde ich da absolut nochmal erwähnenswert. Und wie gesagt, ich habe es kurz angesprochen, aber Maloney zum Beispiel ausgefallen, Traoré ausgefallen. Also da war es eine Gelbsperre bei Maloney, ja, diese Kapselverletzung in der Schulter. Heidenheim kann mit den Rückschlägen, die es ja auch hatte in der Saison, viel, viel besser umgehen, weil das Gerüst stabiler ist. Und deswegen geht's für Heidenheim jetzt dann vielleicht wirklich noch um Europa. Es sind 2 Punkte Rückstand auf Rang 8, 3 Punkte Rückstand auf Rang 7. Man spielt jetzt zu Hause gegen Mainz, in Freiburg und zu Hause gegen Köln. Also seid nicht überrascht, wenn Heidenheim irgendwie auf Rang 8 landet nach dieser Saison und dann Conference League spielen darf. Ihr habt das zu
erzählen. Ich muss da jetzt doch schon mal drauf kommen, weil ich finde das so albern, dass jetzt gerade der de facto Klassenerhalt feststeht, aber ja rein rechnerisch, glaube ich, noch gar nicht mal. Nee,
rein rechnerisch noch nicht 9 Punkte Vorsprung sind.
Ja,
aber
quasi eigentlich schon. Und zack, auf einmal ist die Möglichkeit für Europa da. So, das nervt mich tierisch. Ist halt nur, wie gesagt, bei Werder auch nochmal Thema, wo wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Aber deswegen finde ich das so albern. Und um hier einmal kurz den Bogen zu spannen zur Liga der Frauen, finde ich das halt auch daran, da ist ja die Liga nochmal deutlich, deutlich kleiner. Und da ist es halt auch so ähnlich. Gut, da gibt es nur 3 Plätze, die irgendwie eventuell zur Qualifikation reichen, so. Aber auch da ist es, finde ich jetzt ganz, ganz nervig daran eben, dass die Liga so klein ist. Und hier ist es halt so, dadurch, dass dann die Plätze einfach noch weiter ausgeweitet werden. Also 8. Platz für Europa, was soll denn das? Kommst du irgendwie gerade noch irgendwie in schwierige Situationen mit irgendwie, oh Gott, wir können fast absteigen, und dann auf einmal, hupsi-daisy, wir spielen in Europa.
Ja, auf der anderen
musste
Seite,
grad mal raus.
Ja, auf der anderen Seite geht's immerhin noch um was, weil ansonsten wäre es eigentlich schon wieder ziemlich langweilig. Meisterschaftsrennen schon ewig entschieden, Abstiegskampf, ja gut, ich habe jetzt Köln da so ein bisschen reingeredet, aber gut sieht's gerade auch nicht aus. Mhm. Plus, wenn man noch mit einbezieht, in der Relegation gewinnt der Erstligist in 8 von 10 Fällen gegen den Zweitligisten.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde so ein graues Mittelfeld manchmal auch ganz okay.
Ja, genau, aber da ist jetzt die interessante Frage.
Ich finde, man muss es nicht so doll forcieren.
Und das ist, ja, das ist jetzt Auftrag an die Rasenfunk-Statistik-Datenabteilung. Head of ist @Zaunfall im Forum. Das müsste jetzt mal bitte nochmal jemand raussuchen. Ist das Mittelfeld gerade deswegen zusammengestaucht, weil die ganze Zeit gegeneinander die Punkte verlieren und gegen die dahinter? Oder ist es nicht vielleicht eine Konsequenz daraus, dass wir eine sehr starke Spitze haben? Du hast mit Bayern, Stuttgart, Leipzig und natürlich Leverkusen, vor allem Leverkusen, Bayern, Stuttgart muss man da nennen, hast du Teams, die einfach schon sehr, sehr oft gewonnen haben in dieser Saison. Alle haben über 20 Saisonsiege bei 31 Spielen, und vielleicht gehen auch da dem Mittelfeld quasi die Punkte weg, so dass die da nicht von der Stelle kommen. Das müsste jetzt mal jemand rausfinden. Ist das Mittelfeld wirklich so schlecht oder ist die Spitze so gut? Weil das ist ja der Effekt, den es so ein bisschen bei den Frauen gibt. Die Spitze ist so gut.
Bestimmt beides.
Ja, beziehungsweise Statistiker sagen ja dann immer, je nachdem, welches Modell man anwendet. Weiß man nicht. Aber beziehungsweise Statistiker sagen, ja, aber es ist nicht signifikant. Also sprich, wir dürfen nicht drüber reden.
Aber ich finde, ja, das ist ein kleines Plädoyer fürs graue Mittelfeld, das dem einen oder anderen Fan in der Vergangenheit zumindest eine, ja, entspanntere, ein entspannteres Saisonende beschert hat, sage ich mal. Ich fand das manchmal ganz okay, so ein graues Mittelfeld zu haben.
Apropos graues Mittelfeld, wisst ihr eigentlich, wer jetzt die neue graue Maus der Liga ist? Also sprich, wer am längsten jetzt durchgehend in der ersten Liga mit dabei ist, aber nicht Meister geworden ist, seitdem Leverkusen Meister ist, die das seit 1979 nämlich waren. Wisst ihr das zufällig?
Ich sehe. Man muss ja Nee mit dazu sagen, ist ja auch nicht nur Video.
Ja, genau.
Seit wir uns sehen.
Ja, vor allem gibt mir das die Möglichkeit, jetzt hier nochmal selber zu suchen. Ich weiß, dass es, genau, Gladbach und Hoffenheim. Hoffenheim ist jetzt eine graue Maus. Ja, naja, weil die sind seit 2008 beide in der ersten Liga und sind beide nicht Meister geworden seitdem. Danach dann Wolfsburg und Mainz und dann schon Augsburg.
Ich hätte gedacht, ja, Wolfsburg nicht. Ich hätte schon gedacht, du sagst jetzt Freiburg und leitest auf das nächste Spiel über.
Ja. Ja, genau, Wolfsburg, da ist die Meisterschaft schon.
Ja, Freiburg ist halt nochmal zwischendurch abgestiegen.
Abgestiegen, ja.
Übrigens dann auf Rang 4 schon Dortmund. Zusammen mit Eintracht Frankfurt, seit 2012 nicht mehr Meister geworden, beziehungsweise Frankfurt seitdem wieder in der ersten Liga. Fand ich ganz nett, dass Hoffenheim eine graue Maus ist.
Das passt.
Also, Darmstadt jetzt abgestiegen, spielt jetzt dann in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Hoffenheim, gegen die graue Maus der Liga und dann bei Borussia Dortmund und Heidenheim kann noch in die Europa Conference League oder vielleicht sogar mehr kommen. Das habe ich euch, den Weg habe ich euch ja gerade schon genannt. Warum ist das möglich? Unter anderem, weil der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg ein, ja, weirdes Spiel hingelegt hat. Der Spielfilm. Nach 5 Minuten knallt Gregoritsch einen Ball an die Latte. Nach 17 Minuten Baku an den Posten des eigenen Tores. Also 2 Aluminiumtreffer pro Freiburg, aber kein Tor. Thomas hat eine Chance für den VfL. Ansonsten spielt in der ersten Hälfte vor allem Freiburg. Und in der 41. Minute ist es dann soweit. Keitel spielt einen tollen, tiefen Pass auf Doan, der frei hinter der Kette nach innen zieht und flanken will. Der Ball kommt aber nicht wie geplant auf Gregoritsch, sondern wird vom Bonau ins eigene Tor abgefälscht. Und Freiburg führt mit 1:0. Und Gregoritsch hätte sogar kurz vor der Halbzeit auch noch die Chance auf 2:0 zu erhöhen, lässt diese Chance aber liegen. Und das wird noch wichtig, denn der VfL erstellt um. Wimmer, Paredes und Mähle kommen zur zweiten Hälfte. Und jetzt läuft es besser für Wolfsburg. In der 63. Minute äußert sich das dann daran, dass Paredes an Sidia vorbeigeht und hart von ihm getroffen wird. Willenberg entscheidet auf Foul und rote Karte. Dagegen gibt es auch wenig Proteste. In der 81. Minute dann wird Wimmer von Höfler geschubst und geht zu Boden. Es gibt einen Freistoß über 20 Meter links vorm Tor. Arnold nimmt sich den Ball und trifft zum 1:1. Atubolo geht da gar nicht in den Sprung, aber wenn man sieht, wie der Ball an den Innenpfosten klatscht im linken Torwinkel, wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden für Atubolo da hinzukommen. Sieht natürlich nicht so positiv aus. Also Ausgleich und das in Überzahl. Und was passiert als nächstes? Natürlich, Freiburg hat eine Riesenchance und kommt zum ersten Mal seit der roten Karte in den gegnerischen Strafraum. Höhler wird von Castells abgeräumt. Willenborg entscheidet erst auf Freistoß für Wolfsburg. Allerdings schickt ihn dann der VAR an den Bildschirm, denn Höhler hatte den Ball gespielt, Castells gar nicht. Höhler hätte jetzt auch keine Möglichkeit gehabt, danach noch was mit dem Ball zu machen. Aber dann ist es eben nach Regelauslegung Strafstoß. Salai tritt an und rutscht aus. Es gibt den berühmten Doppelkontakt, den wir spätestens seit Florian Kainz, Köln, damals alle wieder im Kopf haben. Aber diesmal geht der Ball nicht mal rein, sondern es gibt eben, also wäre ja auch egal gewesen, es gibt dann Freistoß, indirekten Freistoß für Wolfsburg an dieser Stelle. Schorlei vergibt alle also diesen Strafstoß und es passiert dann in der 90. Minute das, was dann manchmal passiert. Keitel klärt eine Flanke, aber so, dass der Ball im Spiel bleibt. So kann Paredes zu Arnold passen, der auf Lacroix und der hat so 28 Meter vom gegnerischen Tor Freibahn, zieht ab und lässt einen Kracher unter die Latte ab, der zum 2:1 führt. Es gibt 8 Minuten Nachspielzeit, in denen aber wenig passiert. Wolfsburg gewinnt dieses Spiel, fragt sich danach, warum. Ich leite die Frage weiter. Charlotte, warum gewinnt Wolfsburg dieses Spiel?
Oh ja, weil es einfach bitter gelaufen ist für Freiburg. Und weil sie halt einfach diese 2 super Tore machen. Aber das zeigt es ja auch wieder. Also aus der Ferne beide. Du hast es schon angesprochen bei dem Freistoß. Ja, Atubolo sah vielleicht nicht ganz so gut aus. Beziehungsweise er macht so ein paar Schritte raus und ich dachte so, gehst du jetzt hin? Also es sah so aus, als ob er kurz dachte, der geht vorbei, habe ich so den Eindruck gehabt. Aber das muss auch nicht stimmen. Vielleicht. Auf jeden Fall. Zweite Halbzeit dafür, dass, ich glaube, wann war die rote Karte? 60. Minute rum bei Sidia. Dafür fand ich dann, Wolfsburg hatte mehr Ballbesitz, hatten sie generell in der zweiten Halbzeit deutlich mehr als in der ersten Halbzeit. Aber richtig große Chancen haben sie sich, finde ich, nicht erspielt. Also auch die beiden, oder das Tor von Lacroix, das kann man jetzt nicht als Position auf dem Spielfeld benennen, wo man sagt, oh ja, da kann es jetzt gefährlich werden. Mhm. Aber krasses Tor auch. Also das war ein richtig guter Schuss. Ich finde, Freiburg hat eine super erste Hälfte gespielt. Wolfsburg hat da überhaupt keine Mittel gegen vor allem die Überzahl auf Außen gefunden. Also die Freiburg hatte mit, in der Anfangsphase war es sehr viel über Doan, der immer aus dem Halbfeld geflankt hat. So entsteht ja auch erst eine gute Chance, die an den Pfosten geht. Ich weiß nicht, ob es Baku ist oder Lacroix. Und dann aber auch das Tor tatsächlich, das dann Bonnau abfälscht. Ist auch eine Flanke von Doan. Das Gleiche hatte man dann gegen Ende der ersten Halbzeit oft auf der anderen Seite mit Günther, der dann Grifo auf die hinterlaufen hat und Grifo dann auch auf den Pass gespielt hat. Da hat die Zuteilung dann nicht gestimmt zwischen Fischer und Baku. Es wurde dann besser, finde ich, auch bei Wolfsburg durch die Systemumstellung zur zweiten Hälfte, dann auf Viererkette. Da hat die Zuteilung dann einfach, das war dann klarer. Also sonst hat Freiburg zu oft das also ein bisschen provoziert, dass es für Wolfsburg nicht ganz klar ist, ja, wo können wir jetzt den Zugriff herstellen? Sie hatten ihn nämlich gar nicht eigentlich in der ersten Halbzeit. Und zweite Halbzeit dann auch auf jeden Fall verbessert, aber wie gesagt, trotzdem haben sie sich jetzt nicht die krassen Chancen erspielt, sodass Freiburg dann ja auch noch den Elfmeter bekommt und das Spiel dann eigentlich auch wirklich gewinnen kann. Vor allem hätten sie vorher schon das 2-0 machen können, dann wäre es auch anders gelaufen. Also Gregoritsch hatte ja auch die Chance vor der Halbzeit. Nach der Halbzeit war es dann, glaube ich, Doan mit einem Kopfball, der knapp vorbeigeht. Also sehr bitter für Freiburg. Sehr wichtig für Wolfsburg, die drei Punkte wiederum. Hat man Hasenhüttl auch angesehen, der den verschossenen Elfmeter feiert, wie, keine Ahnung, Champions League Gewinn. Aber klar, also für Wolfsburg war es wichtig, weil die da, also trotzdem hängen sie da irgendwie noch unten drin. Aber ja, die drei Punkte waren jetzt schon sehr gut. Also es muss schon viel passieren, dass die noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Und für Freiburg ist es einfach bitter. Vor allem hat man halt immer im Blick, ja, vorletztes Heimspiel von Christian Streich und dann noch Europa zu schaffen, das wäre schon cool. Ist aber ja natürlich, also es wäre die Chance gewesen, weil Frankfurt, da komme ich später zu, nicht punktet. Mhm. Wäre es für Freiburg, dadurch, dass hinter ihnen alle gepatzt haben sozusagen oder keine Punkte gesammelt haben, hat sich an der Tabellensituation ja nichts verändert, nur dass Frankfurt jetzt schon besser da, also sie haben die Chance jetzt verpasst, da mit drei Punkten näher ranzukommen.
Ja, Frankfurt hätte es so gut wie klar machen können, aber das war nicht so arg wahrscheinlich in München und Freiburg hätte eben 4 Punkte Vorsprung auf Augsburg und Hoffenheim rausspielen können, was halt bei 9 noch Vergebenen auch schon zumindest eine sehr gute Ausgangslage ist. So wird es wahrscheinlich knapp bleiben. Ich fand, also um kurz mit Freiburg anzufangen, war interessant dieses Spiel. Streich hat danach gesagt, es war eins der besten Bundesligaspiele, Heimspiele in dieser Bundesligasaison. Das finde ich, sagt ein bisschen was über die Heimspiele in dieser Bundesligasaison aus, weil ganz so toll war es in der zweiten Hälfte nicht. Ich finde aber, er hat dann auch die richtige Haltung zu diesem Spiel gefunden, hat danach gesagt, wir müssen jetzt damit richtig umgehen, wir dürfen nicht rumjammern, wenn wir in Köln gewinnen, dann sind wir dabei. Das ist jetzt dann das nächste Spiel für Freiburg und das kann man so sehen, wird wahrscheinlich von der Tabellenkonstellation her nicht komplett so stimmen. Aber ich glaube, der Umgang ist ein richtiger und es haben ja Dinge gut funktioniert. Also war ja auch total interessant, wie Doan war der Mann der ersten halben Stunde, weil er eigentlich ständig im Rücken von Gerhard frei war. Du hast es ja sehr schön beschrieben, dann immer wieder diese gefährlichen Halbfeldflanken. Und dann aber die letzte Viertelstunde, die gehörte dann Christian Günther und Vincenzo Grifo, die wieder so ein bisschen so diese alte Magie haben aufleben lassen. Mhm. Grifo super Pässe auf Günther gespielt, Günther auch gut hinterlaufen und dann kam eben die Gefahr von dieser Seite und da war Freiburg wirklich sehr gut. Und dann haben wir aber, und das finde ich interessant, wir haben das im Union-Spiel gegen Gladbach gehabt und wir haben es jetzt hier in diesem Wolfsburg-Spiel gehabt, dass die erste und die zweite Hälfte legt das nebeneinander bei Wolfsburg und das ist ja nicht miteinander zu vergleichen. Erste Hälfte, du hast es gesagt, Fünferkette mit Fischer und Gerhard auf den Flügeln. Gerhard und Cäsiger ständig mit Abstimmungsproblemen, überhaupt keinen Zugriff gehabt, insgesamt total schief alles. In der zweiten Hälfte alles verändert, drei Spieler gewechselt. Zum ersten Mal auch eine offensive Idee erkennbar. Zum ersten Mal anderes Anlaufen. Also sie haben auch gesagt, sie sind dann aus anderen Winkeln angelaufen. Ich glaube, das war gar nicht das Problem, sondern es waren halt Spieler auf dem Spielfeld, die offensiv was tun können. Also Wimmer und Paredes sind halt die wenigen der Unterschiedsspieler, die Wolfsburg gerade hat. Und das komplette Spiel wirkt anders und dann spielt natürlich diese rote Karte eine große Rolle und der verschossene Strafstoß spielt eine Rolle. Auch total interessant, wie sich Hasenhüttl auf dem Feld noch drüber aufregt, als nach VAR-Eingriff es diesen Strafstoß gibt. Später in der Pressekonferenz ist er total, ja, ja, klar, war ein Strafstoß und so ist halt die Regelauslegung, alles klar. Hast du auch wieder gesehen, okay, klarer Unterschied zwischen Adrenalin bis hier und Adrenalin vielleicht nur noch bis irgendwie Oberkante Unterlippe dann in der Pressekonferenz. Aber total interessant, haben ihr Spiel komplett umgedreht. Und trotzdem ja auch nicht irgendwie Freiburg an die Wand gespielt. Also es war dann besser, aber dafür, dass sie in Überzahl waren, echt wenige Chancen eigentlich herausgespielt. Ja. Es fehlt komplett die Gefahr im Strafraum, finde ich. Also du hast ja auch gesagt, zwei Distanzschüsse, die zum Tor geführt haben, fand ich insofern passend, weil im Strafraum war Freiburg, und das obwohl die ja wieder mit Gulde und Keitel in der Verteidigung gespielt haben, plus eben dann später Makengo, der kam,
stimmt,
hat eigentlich gut gemacht.
Ja, da muss ich auch sagen, ich fand Keitel auch gut. Der hat ja auch den tollen Pass auf Doan zum 1-0 gespielt. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich finde es auch immer interessant, weil man sieht natürlich diesen Vorwärtsdrang. Also der schaltet sich ja dann schon auch gerne mal mit nach vorne ein. Aber mich hat es bei Wolfsburg ein bisschen gewundert, dass Hasenhüttl so spät erst umgestellt hat. Also, weil Viererkette haben sie ja auch schon öfter gespielt in dieser Saison. Und es war schon offensichtlich, dass sie das nicht verteidigt bekommen auf den Flügeln. Aber klar, es ist natürlich auch ein großer Einschnitt. Also weil ich weiß auch nicht, ob es dann halt so personell das Problem war. Also natürlich lief es besser in der Viererkette, aber also und Fischer und Cesiger wurden ja beide ausgewechselt. Aber ich weiß, also es lag eher, finde ich, daran, dass die Zuteilung einfach nicht klar war. Oder also.
Ja, das kann sein, weil ich glaube, es war gar keine klare Fünferkette in der ersten Hälfte. Ich glaube, es hätte schon, also im Aufbau war es ja zum Beispiel eine Dreierkette. Fischer schiebt sehr weit nach vorne und dann Cesiger, Bonau und Lacroix bleiben. Und dann hast du quasi so einen 3-2-Aufbau mit eben zwei hohen Außenverteidigern. Aber gegen den Ball war es halt immer dann, wenn Gerhard sich in die Kette hat fallen lassen. Und das musste er halt ständig, weil Doan so weit nach vorne geschoben hat, weil Schorloy immer wieder auf den Flügel gekommen ist. Und dann hast du es ja schon gesagt, manchmal Sidia schiebt ja auch gerne mal mit nach vorne, wenn der Ball tiefer ist. Und deswegen wurde es dann immer wieder eine Fünferkette. Vielleicht war das auch gar nicht der Plan. Und sie haben eben vor allem die Zuordnung klar gemacht in der Halbzeit. Und deswegen war es dann auch klar eine Viererkette. Plus sie hatten halt dann offensive Spieler auf dem Feld.
Ja, genau. Und sie hatten halt echt noch dann eigentlich gute Optionen von der Bank. Also Paredes hat Einfluss genommen. Zum Glück verletzt er sich dann nicht. Also das war schon,
sah bei schon der roten Karte,
doll aus, genau. Aber der hat auf jeden Fall so ein bisschen was bewegt, aber auch jetzt nicht die Schlüsselpässe gespielt oder die zwingenden Aktionen herausgespielt. Also da hätte von Wolfsburg dann durchaus mehr kommen können oder auch müssen in Überzahl.
Ja, aber es ist halt
und dafür war es dann einfach wenig. Also, ja.
Ja, ich meine, schau dir an, wie Wolfsburg jetzt drin bleibt. Also 1-0 gegen Bochum haben sie ja letzte Woche sehr schön besprochen, Tobi und die Gäste. Und jetzt dann dieses 2-1 in Freiburg. Also Wolfsburg wird drin bleiben. Wolfsburg kann es auch noch aus eigener Kraft deutlicher machen. Also ich weiß, wahrscheinlich wird man nicht bei diesen 34 Punkten stehen bleiben. Man hat jetzt ein Heimspiel gegen Darmstadt, auswärts in München und dann ein Heimspiel gegen Mainz 05. Ich kann mir vorstellen, dass Wolfsburg dann irgendwann mit 37 Punkten aus dieser Saison rausgeht und dann hat man irgendwie 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und dann sagen wir alle, naja gut, hat sich halt letztlich durchgesetzt. Aber wie man zu diesen Siegen wieder gekommen ist, meine Güte, ey. Also, boah.
Ja.
Das ist, tja. Aber gut, so ist es eben für Wolfsburg. Und auf der anderen Seite ist es ja bei Freiburg genauso. Wenn die zu Siegen kommen, ist es derzeit auch selten so richtig, richtig überzeugend. Und jetzt haben sie halt eine schlechtere Phase.
Ja, gefühlt fing es nach dem Aus gegen West Ham so, na wobei, nee, es zieht sich schon ein bisschen durch die ganze Saison. Aber danach war irgendwie so ein bisschen, fehlt manchmal so gefühlt die Energie, aber.
Ja, ich finde die gesamte Rückrunde nicht gut von Freiburg.
Ja, die ist
denn
nicht
der Rückrundentabelle ist man ja auch 13. Also das ist.
Auch viele Verletzte, aber ja.
Viele Verletzte.
Vor allem hinten, aber trotzdem.
Ja, und halt ein laufender Umbruch. Du hast gesehen, also in den letzten Spielen, das war jetzt in dem Spiel, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor, aber Vincenzo Grifo hat nicht mehr so die Rolle gespielt, Günther hat lange gefehlt, zwei der entscheidenden Spieler und auch Doan hatte so ein kurzes Leistungsloch ist zu viel, aber er war eben nicht auf dem hohen Level, was er sonst hatte. Und bei Teams wie Freiburg reicht das eben dann, dass man das Gefühl hat, boah, die spielen ja alle viel, viel schlechter. Stimmt gar nicht. Mhm. Sie spielen einfach nur sehr gute Spiele, ein bisschen weniger gut. Die spielen immer noch nicht schlecht, aber noch gut. Das reicht halt bei solchen Teams. Und so, genauso ist es bei Wolfsburg auch. Keiner von denen hat ja richtig geil gespielt. Also ich habe jetzt keine Lobeshymne von dir auf Arnold oder Lacroix gehört, obwohl die beide gute Partie gemacht haben im Kontext dieser Saison. Aber also worüber sprechen wir hier? Mhm. Naja. Also für Freiburg geht es jetzt dann nach Köln und für Wolfsburg ins Heimspiel gegen Darmstadt 98. Und dann wollen wir mal über ein weiteres Team sprechen, das sich von da unten verabschiedet hat und jetzt direkt vom Europapokal träumen darf. Und das ist, man sieht es bei YouTube Nina schon an, es ist Werder Bremen, das nämlich bei Augsburg gewinnt und zwar nicht irgendwie 1:0 reingewirkt in der 91. Minute, kann ja nicht jeder Heidenheim sein. Ihr verzeiht mir bestimmt diese kleine Spitze, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, es ist ein souveränes 3:0. Und das kam folgendermaßen zustande. In der 8. Minute wird Zetterer bei einer Bogenlampe nach Ecke von Vargas bedrängt und lässt den Ball fallen. Mbabu macht den Abpraller rein. Tobias Welz entscheidet aber aus Stürberfoul. Und weil Zetterer den Ball auch berührt hat, als er bedrängt wird, kann man das wahrscheinlich so geben. Kurz darauf, dauert ein bisschen, aber dann köpft Friedl ein Tor nach Freistoß, kommt allerdings aus dem Abseits. Das heißt, wir gehen mit 0:0 in die Kabine. In der zweiten Hälfte dann allerdings passiert es. In der 52. Minute fault Petersen Bittencourt bei einer Flanke. Es gibt einen Freistoß vom rechten Flügel, den bringt Marvin Ducksch nach innen und findet Romano Schmid, der am zweiten Pfosten einfach durchläuft und per Direktschuss zum 1:0 trifft. Mbabu und Tietz waren diejenigen, die ihn aus dem Blick verloren haben. In der 58. Minute dann kommt Patrick Pfeiffer gegen Agu zu spät und trifft ihn am Fuß. Welz gibt zu Recht Freistoß, Strafstoß. Es dauert eine ganze Weile, bis Marvin Ducksch ihn dann verwandeln kann. Und in der 61. Minute erzielt er das 2:0. Er hatte auch den Steckpass auf Agu gespielt. Also so ein bisschen ist er indirekt der Vorbereiter des eigenen Tores. Dann schießt Ducksch bei einem Konter über das Tor. Das hätte schon das 3:0 sein können. Augsburg stellt mal wieder auf Dreierkette um. Es funktioniert auch mal wieder nicht. Und in der 90. Minute dann ist dieses Spiel vorbei. Denn Schmid verteilt den Ball erst toll auf den linken Flügel. Die Flanke landet bei Weiser. Dessen Schuss wird noch geblockt. Dann flankt er allerdings im zweiten Versuch an den zweiten Pfosten, wo Demann aus vollem Lauf ins Tor köpft. Mbabu ist wieder derjenige, der seinen Gegenspieler nur begleitet. Immerhin ist er diesmal dran. Aber Nina, das ist das 3:0 für Werder Bremen. Die Werder-Fans können feiern, denn A, die Abstiegssorgen, die sind jetzt passé und wer hätte das noch so gedacht nach den letzten Spielen, aber jetzt eben gegen Stuttgart gewonnen, jetzt in Augsburg gewonnen, 37 Punkte, 9 Punkte Vorsprung auf Mainz 05, der Theorie nach kann da noch was schief gehen, habe auch schon das entsprechende Szenario gesehen, herzlichen Dank an alle Werder-Fans, aber jetzt müsst ihr euch wirklich keine Sorgen mehr machen, das können wir so sagen und jetzt ist man eben wie Heidenheim. 3 Punkte hinter dem Europapokal, beziehungsweise 2 Punkte nur, je nachdem, auf welchem Platz man da genau steht. Woher kommt denn dieser Stimmungs- und Formumschwung bei Werder Bremen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt viel damit zu tun, dass man halt in so einem Strudel vorher war und wirklich diesen einen Sieg da gegen Stuttgart halt gebraucht hat, der ja wirklich richtig, richtig gut war. Und der hat, glaube ich, echt ein bisschen was wieder so von der Brust gelöst. Gerade bei Ducksch hat man das gesehen, aber insgesamt auch beim Team. Ich glaube, das ist wirklich so ein Thema von, da hast du halt mal eine scheiß Phase. Entschuldigung. Und wenn du dann da rauskommst, ich finde aber auch so ein bisschen die Euphorie jetzt von wegen nach Europa zu kicken, alle meinen Ball flach halten, so, das ist jetzt, ja, das zweite Spiel in Folge gewonnen.
Das habe ich gemacht, das haben wir nicht die Werder-Fans gemacht, ich habe das jetzt gesagt.
ja, aber auch da ist so jetzt, ich glaube, war das in der Deichstube, aber auch da hieß es schon wieder irgendwie so, geht's jetzt nach Europa, pipapo.
Das hieß es ja damals auch schon, als wir dann den Schwerpunkt hier gemacht haben mit Tobi, wo wir gesagt haben, boah, jetzt kommen halt richtig gute Gegner, jetzt wird wahrscheinlich erstmal nichts mehr gehen. Große Empörung noch bei einzelnen HörerInnen, die sich bei mir gemeldet haben. Ja, und dann hat es ja bis zum VfB-Sieg gedauert, bis man jetzt wieder gewonnen hat.
Also so insgesamt, woher jetzt dieser Wechsel kommt, stimmungs- und spieltechnisch, wie gesagt, ich glaube einfach eine Phase, die dann überwunden worden ist. Jetzt in dem Spiel selber, finde ich, hat man einfach, also muss man auch ganz ehrlich sein, Augsburg hat echt nicht gut gespielt. Also gerade in der zweiten Halbzeit auch völlig passiv. Du hast es schon angedeutet, diese Dreier-Fünfer-Kette, was das dann da ist, funktioniert gar nicht. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass dann Engels ausgewechselt worden ist, ausgerechnet. Der finde ich in der ersten Halbzeit noch einer mit der Aktivposten gewesen ist, so der so ein, zwei Aktionen hatte, wo ich noch gedacht habe, oh ja, okay, so, ne? Also erste Halbzeit war sehr pari-pari. Expected Goals war dann auch ja, 0,34 auf beiden Seiten, wenn ich es richtig gesehen hatte. Das war so ein bisschen so ein Abtasten, aber in der zweiten Hälfte hat man einfach ja den Schwung von Werder gesehen, der sicher auch eben aus diesem Sieg gegen Stuttgart gekommen ist. Aber wen man da auf jeden Fall hervorheben muss, finde ich, ist Romano Schmid. Der insgesamt, man weiß, dass der gut ist. Also das wissen wir, dass der gut ist, aber der hat da wirklich jetzt gegen Augsburg so ein gutes Spiel abgeliefert. Direkt am Anfang schon irgendwie, es ist tatsächlich wirklich so der erste Stichpunkt oder was, den ich mir noch gemacht habe. Duxch hatte ja schon so in der dritten irgendwie die erste Chance, aber auch eingeleitet durch Romano Schmid, der da auf außen so ein Tempo macht und so aufgeblüht wieder ist. Der ist so ein toller Dribbler. Das macht unglaublich Spaß, finde ich, dem dazu zu gucken. Und der hatte irgendwie auch einfach, ja, vielleicht hat er auch einfach einen guten Tag erwischt, ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall richtig, richtig toll mit anzugucken. Ich fand, beide Teams sind es anfangs ähnlich angegangen, sehr viel über die Außen. Bei Augsburg war das dann irgendwie ja ausgerechnet ein Babu, der dann hinten raus viel ja verschuldet hat noch, aber bei Augsburg ging ja fast nur über rechts und bei Werder ging es ein bisschen über beide Seiten und auch dort viel besser, muss man ehrlich sagen. Und was auch mit dazu kommt, ist, dass Werder in der Defensive auch richtig stabil war. Also die haben sich da reingehauen wie nix. Friedel da auch irgendwie paar ja Aktionen, Rettungstaten, muss man so fast schon nennen, mit dabei gehabt. Ja, und so kommt es dann halt zusammen. Also Werder, die defensiv ziemlich stabil sind, gut dicht halten, gegen den Ball richtig, richtig gut stressen und Augsburg, die einfach unfassbar passiv dann gewesen sind.
Okay, ich fange mal mit der Werder-Sicht an. Ich habe ganz viele Gedanken. Alles super. Also erstmal Marco Friedl, der holt sich eine 5 Minuten schon eine gelbe Karte und spielt dann noch so ein gutes Spiel zu Ende. Also finde ich völlig zu Recht, dass du ihn da aus einer starken Abwehr nochmal hervorgehoben hast. Das kann man echt betonen. Dann fand ich es total interessant. Augsburg hat Werder Bremen den Ball überlassen. Also Augsburg hatte viel weniger Ballbesitz als Werder, vor allem in der Anfangsphase. Es dreht sich halt dann in der zweiten Hälfte, aber in der ersten Hälfte ist es noch eindeutig. Und Werder war eigentlich ganz gut. Die haben auch so eine breiten Viererkette aufgebaut, davor eine Doppelsechs. Das heißt, sehr viele Spieler eigentlich im Aufbau eingeplant. Und dann gab es immer mal wieder, das hat man später dann bei Union gesehen, aber da hat es nicht so gut funktioniert, die Verlagerung vom einen Außenverteidiger auf den anderen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil Augsburg immer so rübergeschoben hat auf die Ballseite. Das heißt, der andere war immer frei und da hat Werder immer mal wieder direkt reingespielt. Das hat gut funktioniert. Und dann eben, du hast es schon angesprochen, Romano Schmid hatte wirklich ein tolles Spiel. Auch Marvin Duxch wieder viel besser eingebunden und Senne Linnen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Senne Linnen war einfach sehr stabil, war so mit eins der besten Spiele von ihm, fand ich, in der Saison. Und dann hat es Werder aber geschafft, aus wenig viel zu machen. Also absolut verdienter Sieg, aber schon interessant, die haben nur 89 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt, sind damit 31 Mal in den Strafraum gekommen. Augsburg, die waren irgendwie bei 130, 150 Pässe, sowas, sind 36 Mal in den Strafraum gekommen. Also sprich, das, was Werder oft gefehlt hat, nämlich die Zielstrebigkeit in den Strafraum rein, die war in dem Spiel wunderbar da. Agu war da auch sehr gut, Weiser.
Agu, ja.
Also es gab einfach sehr, sehr viele gelungene Einzelaktionen und dann war das insgesamt einfach ein rundes Spiel und während man gegen Stuttgart schon auch mit Glück noch gewonnen hat, weil da gab es eben strittige Situationen, vergebene Chancen und so weiter und so fort, haben ja alle Stuttgart-Fans sehr deutlich beschrieben, weil es offenbar nicht genug gewürdigt wurde. Die armen Stuttgart-Fans, die auf Platz 3 liegen, wurden leider nicht genug einbezogen. Ich hole es hiermit nach. Ja, Werder hatte auch Glück. In diesem Spiel gegen Augsburg war es eindeutig und absolut verdient. Und das fand ich mit Blick auf Augsburg interessant. Ja. Torup hat danach gesagt, auf die entsprechende Frage von dem Reporter, dass das die größte Enttäuschung war, seitdem er Trainer bei Augsburg ist. Und ich kann das verstehen, weil es war wenig von Augsburg.
Ja, total. Also total wenig. Die haben also so ideenlos dann gewirkt, teilweise auch am Ende. Also gerade eine zweite Halbzeit vor allen Dingen muss ich da jetzt rausheben, weil gerade in der zweiten Hälfte hatte Werder dann auch mehr Ballbesitz. Nee, Quatsch, das war zweite Hälfte Augsburg. 58% Ballbesitz, genau. So rum. Und selbst mit dem Ballbesitz haben die nichts anfangen können. Also gar nichts. Und ich hatte ja einen Babu schon mal genannt, weil wenn was ging, dann war es halt viel. Über die rechte Seite übrigens eine meiner Lieblingsstatistiken, Grafiken, immer diese Angriffszonen, links, halb, rechts, rechts, weil das eben so ein Gefühl, was ich ganz oft auch doller habe, bestätigt. Nur über ihn so, der dann schon mit der auffälligste war, aber eben auch dann Quatsch gemacht hat in der zweiten Hälfte, dann auch total abgebaut hat und so. Also es war wirklich richtig bitter. Und du meinst jetzt, dass Werder gegen Stuttgart Glück hat und jetzt gar nicht so viel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, vielleicht ist es auch Glück, dass einfach die einzelnen Spieler bei Werder so einen guten Tag erwischt haben jedenfalls.
Aber
was ist dein Glück und was ist erarbeitet, ist immer so die Frage.
Ja, ich fand, also bei Stuttgart gab es halt diese großen Chancen, die nicht verwandelt wurden und die eine strittige Szene, wo ich sehen kann, ja gut, das ist mehr oder weniger Münzwurf und die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wird, die bleibt dann beim VAR auch stehen. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe das nicht im Rasenfunkmodus geguckt, dieses Spiel, sondern als Privatmax und da laufen keine Notizen mit im Hintergrund, deswegen. Aber
insgesamt auf jeden Fall gutes Spiel von Werder, keine Frage, also wirklich gar nicht und da waren wirklich...
Ja, und man hat eben Augsburg sehr effizient vom Tor weggehalten. Und da kommt natürlich auch Schwäche Augsburgs mit dazu. Die haben von 13 Schüssen nur einen aufs Tor überhaupt gebracht. Das heißt, wenn jeder Torschuss drin gewesen wäre, hätte Werder immer noch mit 2 Toren Vorsprung gewonnen. Aber dennoch hat das Bremen auch gut gemacht. Also, dass du einen Demirovic kaum siehst, dass ein Vargas keine Rolle gespielt hat. Tietz war, fand ich, extrem schwach leider in diesem Spiel, muss man sagen, aus seiner Sicht. Und dann die Umstellung auf Dreierkette, Tobi hat es auch schon, hat es bei Twitter geschrieben und auch in der letzten Sendung schon thematisiert, ich check's auch nicht, weil eigentlich beraubt man sich da einer Stärke, dass dann Enges rausging, das hat schon Sinn ergeben, weil Enges Mbabo hat weit nach vorne geschoben im Aufbau und sie haben oft dann aus fast so einem Dreieraufbau aufgebaut, entweder Finn Dahmen zwischen Udokai und Robeleo oder wenn Finn Dahmen sich hat fallen lassen, weil sie eben schon weiter vorne waren, dann ist Enges immer mal wieder auf rechts abgekippt. Wahrscheinlich war das so seine Rolle und wenn du auf Dreierkette umstellst, dann brauchst du ihn in der Rolle nicht mehr, deswegen kannst du ihn rausnehmen, aber offensiv war er halt trotzdem einer der Besten, deswegen habe ich es auch nicht verstanden, also ich konnte es mir herleiten, aber das hat nicht funktioniert, muss man auch sagen, dass Augsburg nicht in der Lage ist, in diesem Spiel nochmal überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das hängt dann auch mit den Entscheidungen von Jestorup zusammen. Es war ein schlechtes Spiel und aber auch dann die falsche Entscheidung.
Ja, und wer da auf der anderen Seite, ey, die Tore, auch da, wenn wir mal ganz an Anfang springen, Thema Traumtore, ich fand zum Beispiel das 2:0 richtig schön rausgespielt, Agu und dann noch ein Doppelpass mit dazu und Pfeiffer, der da viel zu langsam ist. Ja, war richtig schön. Und auch das 1-0, also wie Schmid da agiert, das war echt sau schön. Toller Freistoß auch von Duk stand davor eben. Das war richtig, richtig stark. Und auch beim 3-0 auch da wieder Schmid, der Kopfball von dem Mann ja auch nach einem Freistoß, wo Schmid vorher so kreuzt und dadurch halt einen Spieler auch noch mit auf sich zieht und dem Mann dann da, ja, den Platz hat, der da hinter Kownacki auch noch angelaufen kommt, dadurch eben auch nicht unbedingt im Blickfeld ist und so. Das war richtig cool. Und wie gesagt, dieser Lauf von Schmid da, das war richtig, richtig cool.
Aber wirklich. Und jetzt schaue ich auf den Spielplan, Nina, und ich sehe für Werder Bremen Heimspiel gegen Gladbach, auswärts bei Leipzig, Heimspiel gegen Bochum. Und du wirst mir sagen, das kann jetzt nicht, da kann man nicht 2 Punkte mehr holen als Augsburg-Hoffenheim in ihren verbleibenden Spielen.
Ich sag mal so, der Trauma ist noch da. Und wenn was so schief gehen kann, dann ja wohl bei Werder Bremen. Das haben wir auch bei dieser langen Phase gesehen, wo es eben ja sehr, sehr mies gelaufen ist. Und gerade gegen, also Leipzig, Bochum, vor dem Spiel habe ich ehrlich gesagt auch ganz schön Schiss. Also.
Okay. Aber ist ja gut, also, dass man nicht mehr im Abstiegskampf drinsteckt. Charlotte, hast du eine Meinung dazu? Werder international? Nach all der Scheiße geht's auf die Reise?
Bitte nicht, ich will es nicht.
Nein, ich würde es Nina wünschen.
Danke. Nein, Gott.
Dann wird es nächste Saison kritischer.
Ja, eben. Boah.
Ja. Nee, nicht mehr.
Okay, es ist es ist ein Münzwurf des Europapokals.
Ja, es ist halt echt krass, du hast es eben schon zusammengefasst. Man beschäftigt sich viel mit dem Abstieg und plötzlich oder mit dem Klassenerhalt eher, und der ist dann gesichert und dann geht es schon um Europa. Also ich hoffe, da kommt eine Statistik, woran es liegt, dass das so ist, dass ob die Top-Teams so gut performen oder in der Mitte sich die Punkte weggenommen werden. Ich bin gespannt.
Das hoffe ich auch. Ich habe nämlich keine Zeit, sie selber zu machen. Mich nervt das ja ehrlich gesagt manchmal auch gerade bei Werder-Fans, also dieser Europapokal-Hype, den fand ich einfach nicht den Leistungen entsprechend, sondern nur ergebnisgetrieben. Deswegen ist es jetzt ironisch, dass ich diese Diskussion aufmache. Aber es ist halt, also irgendjemand wird im Europapokal landen, wo wir alle danach sagen, hä, wie hat das denn geklappt? Also darauf läuft ja wohl die Saison gerade raus. Und dann ist ja wurscht, ob das Heidenheim ist oder Bremen oder Hoffenheim, der Art und Weise, wie sie gerade spielen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns das danach angucken und sich denken, what? Okay, naja.
Aber ich habe eine richtig, richtig schöne Anekdote trotzdem zu Werder und Europapokal, weil ich glaube 2018 müsste es gewesen sein, oder noch 17, die letzte Saison jedenfalls, wo es noch wirklich nach oben gegangen ist, da war ich das erste Mal in Bremen tatsächlich auch und dann direkt mehrmals und tatsächlich zum letzten Spiel damals gegen Leipzig auch da, und da weiß ich noch ganz genau, bei strahlendem Sonnenschein, schön im Mai, fahren da Leute auf der Weser mit einer Fähre halt zum Weserstadion und singen dabei Europapokal. Das war sehr schön.
Ja, Nina, das willst du doch jetzt nochmal.
Ja, aber da war es halt aus einer anderen Situation heraus, ja. So, weißt du. Da hat man das wirklich gewollt, und jetzt ist halt wirklich, was du gesagt hast, Charlotte, wenn es in der nächsten Saison noch ein anderer Wettbewerb mit dazukommt, das wird eine Katastrophensaison. Und da habe ich halt wirklich keine Lust drauf. Stichwort, ich bin Fan mittlerweile tatsächlich vom grauen Mittelfeld. Langfristig soll Werder natürlich nicht im grauen Mittelfeld landen, aber ich fände so eine Saison auch mal okay, ja. Sagen wir mal so.
Ich habe da auch noch ein kleines Trauma von Freiburg, als sie abgestiegen sind. Ja. Vorher auch europäisch gespielt.
Ja,
das ist ja auch richtig, und es ist auch schön, dass du da deine Beine mit Bodenhaftung noch und nicht in der Luft schwebend hast, Nina. Aber ich muss sagen, also Ole Werner, ich habe manche Dinge echt kritisch gesehen in der Saison. Diese Ausrichtung gegen Augsburg, wie man auch auf alles reagieren konnte, was Augsburg gemacht hat. Ja. Da dachte ich mir, Mensch, also aus diesen Mitteln so viel herauszuholen.
Das ist echt toll. Und wo wir gerade dann halt wieder beim Spiel sind, auch nochmal mit dazu eben das 1000. Auswärtsspiel. Mhm. Glaube ich noch nicht gesagt, keine Ahnung, was man mit der Info anfängt, aber es war jedenfalls irgendwie ein großes Thema. Und Niklas Stark, der ja nach 5 Spielen zwar nur eine Minute, aber immerhin eine Minute gesammelt hat, da freue ich mich total. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Defensive war echt gut bei dem Spiel jetzt gegen Augsburg, lag halt auch ein Stück weit daran, dass Augsburg nicht so wahnsinnig stark war, wobei man dann fragen kann, Henne und Ei, was war jetzt zuerst da? Aber ich bin kein großer Fan von Veljkovic mehr, muss ich leider sagen. Ich finde, dass Stark da, der auch Fehler hat, auf jeden Fall, aber der, finde ich, strahlt eine viel, viel größere Ruhe aus. Ich finde auch im Spielaufbau, finde ich ihn deutlich besser, der hat so eine gute Übersicht, und ich habe auch ziemlich früh in der Saison dafür plädiert, Stark zum Kapitän zu machen, weil ich finde, bei dem merkt man das so doll, sobald der diese Binde überzieht, geht dessen Selbstbewusstsein nochmal enorm nach oben. Sein Standing im Team wirkt auch sehr gut, von außen zumindest. Und ich fand auch immer so dann in der Kommunikation mit den Schiris und so, ist der so stark dabei, und ja, ich mag den in der Rolle sehr, 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 sehr gerne.
Ich sehe schon, ein Niklas Stark-Fan ist unter uns. Wir werden ihn genau beobachten im Spiel gegen Gladbach. Hoffentlich kann er dann noch ein paar mehr Minuten spielen. Und für Augsburg geht's jetzt in ein sehr knackiges Restprogramm. Dortmund auswärts, Stuttgart zu Hause, Leverkusen auswärts. Also mal schön gegen die Tabellenspitze. Aber wer weiß, vielleicht liegt das Augsburg ja ein bisschen besser. Und vielleicht bekommt Jes Torup die Frage geklärt, warum läuft es nicht mehr, seitdem man den Abstieg vermieden hat und eben etwas erreichen kann. Er selber konnte diese Frage nicht beantworten in der Pressekonferenz und hat aber gesagt, ja, genau das habe ich mein Team auch gefragt, aber ich verstehe es nicht. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht in Augsburg, und würde nicht komplett ausschließen wollen, dass jetzt schon allein dieses Auswärtsspiel da in Dortmund da vielleicht schon ein bisschen was an der Stimmung dreht. Die Stimmung drehen muss ich beim FC Bayern vielleicht auch, wobei das, vielleicht wird es auch einfach mal helfen, wenn Uli Hoeneß die Klappe hält. Wird natürlich nicht passieren, wir alle wissen warum, aber das wäre ganz gut, sowohl inhaltlich, was er alles immer so freimütig erzählt über Transferentscheidungen oder wie er Thomas Tuchel kritisiert, oder auch so überzeugend selbstkritische Aussagen wie, wenn man auf mich gehört hätte, gäbe es keine AfD. Also herzlichen Dank, Herr Hoeneß, dass Sie uns mit Ihrer Weisheit weiter, ja, letztlich, dass Sie dafür sorgen, dass ich ein weiteres Kapitel schreiben muss, irgendwann dann doch noch fürs Buch.
Schreib ihm nochmal einen Fax. Mhm.
Nee, das lasse ich. Er musste ja wegen der Rückfrage von mir im Doppelpass und wegen Elf Leben, musste er ja zu dem Prozess nach Frankfurt. Und mein Name soll da sehr oft gefallen sein. Ich hatte noch überlegt, ob ich hinfahre, aber dann hätte ich eine Sendung ausfallen lassen müssen. Und das war es mir, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wert. Aber allein in dem Eröffnungsstatement kam mein Name beunruhigend oft vor. Deswegen glaube ich, Fax an Uli Hoeneß, gerade vielleicht nicht so die gute Idee. Vor allem, weil was hätten wir zwei uns denn bitte noch zu sagen? Egal. Ich wollte ja über den FC Bayern und sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sprechen. Das begann eigentlich sehr gut mit guten Chancen und in der 9. Minute auch schon einem frühen Tor. Leimer spritzt zwischen einen Querpass im Mittelfeld von Pacho. Er setzt sich dann gegen Tutor und Götze durch und legt auf den mitgelaufenen Kane, der nur noch einschieben muss zum 1:0. Pacho hat den Ball vorher ungenau und blind gespielt. Da schien das alles in eine ganz schlechte Richtung zu laufen für Eintracht Frankfurt. Aber dann kommt Hugo Ekitike in der 23. Minute zentral mit etwas zu viel Platz an dem Ball. Er lässt Müller super aussteigen und trifft wunderbar zum 1:1. Richtig tolles Tor. Und es ist ein anderes Spiel. Trapp pariert einen Schuss von Guerrero an die eigene Latte. In der zweiten Hälfte kommt dann Kim für De Ligt. Vorher musste schon Pavlovic den verletzten Leimer aussetzen. Bei beiden Spielern ist noch nicht ganz klar, Stand der Aufnahme, ob sie gegen Real Madrid spielen werden. Und dann kommt die Szene, die letztlich dann dieses Spiel entscheidet. In der 58. Minute kommt Müller im Strafraum zu Fall, weil ihn Robin Koch mit dem Ellbogen im Gesicht trifft. Müller regt sich, total untypisch für ihn, sehr über diese Szene auf. Der VAR greift ein. Tatsächlich schaute sich Daniel Schlager dann an und entscheidet, wie ich denke, korrekt auf Strafstoß. Den verwandelt dann Harry Kane, hat jetzt dann 35 Tore erzielt und 31 Spielen. Lovro Zvonarek kommt noch für die letzten Minuten. Also Thomas Tuchel, der ja keine Spieler entwickelt, entwickelt hier einen Spieler und gibt ihm ein bisschen Erstligazeit. Und am Ende endet dieses Spiel, Charlotte, dann eben mit diesem 2:1 für Bayern. Aber dass das erst jetzt hier zur Sprache kommt, am Ende dieser Sendung, zeigt ja schon, es war weder jetzt der Leckerbissen, noch konnte man so richtig viele Erkenntnisse daraus gewinnen. Oder liege ich da komplett falsch?
Nee, auf keinen Fall. ja, es war fußballerisch jetzt nicht das Beste, was beide Teams vielleicht auch können. Es stand alles so ein bisschen unter dem, zumindest bei Bayern, und also da war einfach immer gefühlt, lag so die Champions League, also Real lag über allem irgendwie. Ich habe eben mir nochmal die Statistik angeschaut. Ich bin überrascht, dass Bayern da so viele Großchancen hatte, scheinbar. Also schon, natürlich hatten die super, also oder Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen. Aber ganz so überlegen oder dominant war es, finde ich, gar nicht. Also sie haben es auf jeden Fall verdient gewonnen, auch wenn so eine Elfmeterentscheidung am Ende den Ausschlag gibt. Liegt vielleicht auch daran, dass Frankfurt, finde ich, taktisch eigentlich ganz gut eingestellt war, auch gar nicht so viel, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht so viel zugelassen hat. Aber und auch oft zu Kontern kam, die aber so schlecht dann ausgespielt hat, dass da einfach ja dann nicht mehr draus geworden ist. Also ja, vor allem in der zweiten Halbzeit hatte ich so den Eindruck, dass das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert. Bayern hat dann recht früh geführt und hat das dann auch souverän zu Ende gebracht. Aber von Frankfurt kam auch dafür, dass man ja eigentlich, man hat eine gute Position im Kampf um Europa, aber, und es ist Bayern natürlich, ist sowieso ein schweres Auswärtsspiel. Aber ja, da hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen können. Wobei, du sagst schon, nach dem Treffer zum 1:1 durch Ekitike, waren sie schon so ein bisschen dann dran. Ja, es lässt sich irgendwie gar nicht so viel rausziehen, aber am Ende ist verdienter Sieg für Bayern, ja.
Ja, also ich finde, bei der Sicht auf Eintracht Frankfurt, also Dino Topmöller hat danach gesagt, wir können viele positive Dinge mitnehmen, und er kommt halt auch an den Fakt nicht hinweg, dass halt beide Gegentreffer nach klaren Fehlern fallen, also Pacho darf diesen Pass nicht spielen. Und dann kann vielleicht auch einer der anderen noch irgendwie Leimer taktisch faulen, auch wenn es riskant war, weil er war so gut wie durch. Und aber dieser Aussetzer von Robin Koch, das ist halt einfach eine doofe Aktion. Und also, weil du jetzt nichts dazu gesagt hast, du siehst auch, dass das Strafstoß war.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, weil
das war einfach nicht clever. Ich verstehe auch nicht, wie man dann da so hingeht. Also, Wenn man ja weiß, dass jemand hinter einem ist.
Ja, also er wollte sich, glaube ich, losmachen, ja, weil Müller auch so die Hand dran hat und trifft ihn aber ja halt dann im Gesicht. Ich glaube, es war einfach unglücklich und ist dann ein klarer Strafstoß. Und ich finde, es stimmt schon, was du sagst, dass hinten raus dann Eintracht Frankfurt viel zu wenige Chancen hat. Es gibt irgendwie so eine Flanke, die Neuer fangen muss und irgendwie einen Schuss noch. Aber Eintracht Frankfurt ist halt noch nicht in der Lage, ein Spiel dann so zu gestalten, dass man da vielleicht noch aufs 2:2 kommt. Und das hätte mit Glück klappen können, aber guck dir einfach die Einwechslungen an. Nkunku, Bahoya, Van de Beek, Larsson, Chandler. Da sind eben mit Ausnahme von Chandler sind es 4 Projektspieler, die alle schon tolle Aktionen gezeigt haben, die aber halt dann gegen einen FC Bayern reinkommen, wo Davis, Tell, Zvonarek, Kim und Pavlovic eingewechselt wurden. Da erkennt man ja doch einen leichten Unterschied. Und klar, da gab es auch einzelne Szenen, wobei er nicht so gut aussah, aber Dyer zum Beispiel hat wieder sehr gut gespielt. Masraoui hatte einen sehr guten Tag, deswegen gegenüber diesen Flügel sehr wenig.
Guerreiro zusammen.
Auf der anderen Seite Kimmich hat auch extrem wenig zugelassen. Ja, also will ich jetzt wirklich das zu einem Riesenthema machen, dass Eintracht Frankfurt es da nicht schafft, irgendwie noch aufs 2:2 zu drängen?
Ja, das meine ich, ja, ja. Also das mit dem Elfmeter war halt unglücklich, sonst ist es vielleicht für Frankfurt auch dann,
ja,
dann mehr um dieses Unentschieden.
Genau,
als ja. Genau, ja. Weil ganz so viel ist ja dann auch nicht mehr passiert so richtig. Man musste ja auch nicht. Also, ja, auch super geschossener Elfmeter von Kane übrigens. aber ja, das kennt man von ihm. Der sich auch ganz oft, also ich meine, das macht er oft, aber er hat sich extrem tief fallen lassen. Manchmal. Ja, also
es war wenig zu sehen in diesem Spiel.
Ja,
also Frankfurt ist nur 16 Mal in den Strafraum von Bayern gekommen und Bayern aber auch nur doppelt so oft, also 35 Mal, ein bisschen mehr als doppelt so oft in den von
Eintracht. Ja, es waren, was mich so ein bisschen, also Frankfurt hätte noch mehr rausholen können, vor allem finde ich bei diesen Kontern, also ich denke da an dieses eine Mal, wo Knauf geschickt wird auf rechts und dann den Moment verpasst, zu Marmoush in die Mitte zu spielen.
Ja,
da hatte er, also entweder muss er gegen Dyer in die Bindung gehen und halt das mehr provozieren, dass er noch so einen guten Winkel auf Marmoush hinbekommt, oder er spielt ihn halt direkt. Und der Abschluss, ich weiß nicht, ja, steht ja Manuel Neuer im Tor irgendwie, dachte ich. Ich weiß gar nicht, also der Abschluss war dann halt auch leider wirklich gar nicht gut, aber wenn man das gut ausspielt, oder eine Sache war noch, glaube ich, mit Marmoush dann zu weit auf Ekitike, wo sie auch gut eigentlich in eine Kontersituation kommen.
Ja, und hinten raus dann auch die Chance für Kane, also da hätte es sogar noch 3-1 stehen können.
Ja.
Aber ja, also ich finde,
Müller hatte auch ein paar Abschlüsse, die er die Trapp hält oder die drüber gehen. Also da waren schon natürlich mehr Gelegenheiten für Bayern, dass sie das auch schon mehr ausbauen können vor dem Elfmeter, aber
genau, aber Trapp pariert da super gegen Guerreiro. Mhm. Das war diese große Chance. Das hätte es 2:0 vor der Halbzeit sein können. Das 2:1, Entschuldigung. Und Frankfurt hält das aber offen. Und dann finde ich, also ich verstehe sehr viel von dem Frust der Eintracht Frankfurt-Fans. Der kommt ja auch nicht aus diesem Spiel. Aber in der Partie, und das muss man ja sagen, wusste man natürlich noch nicht jetzt, als dieses Spiel gespielt wurde, Samstag 15:30. Aber Eintracht Frankfurt ist einer der Gewinner dieses Spieltags.
Ja.
Also die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Freiburg.
Das hat Topmüller auch gesagt, ne? Ja, faktisch hat die Lage sich verbessert.
Ja, genau. Und dann muss man es vielleicht auch nicht größer machen, als es ist. Und bei Bayern ist es ja genauso. Ich meine, die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Jetzt hat Thomas Tuchel von der wichtigsten Woche in dieser Saison gesprochen. Und da kann man ihm ja auch nicht widersprechen. Heimspiel gegen Real, Auswärtsspiel in Stuttgart, Auswärtsspiel bei Real Madrid und dann mal gucken, ob man dann vielleicht noch ein weiteres Spiel bekommt im Finale. Denkbar ist es, denkbar wäre aber auch ein 0:4 jetzt schon im Heimspiel. Wir gucken es uns an.
Bayern hat sich jetzt immerhin die Champions League gesichert, das ist doch super.
Ja,
für nächste Saison.
Ja, gut, das ist, hätten sie ja über den 5. Platz, wo ich ja immer gesagt habe, die Bundesliga kriegt diesen 5. Platz. Ich habe es ja schon vor allen anderen gecallt.
Im Rasenfunk zuerst gehört.
Ja, genau. Wenn nicht, dann habt ihr irgendwie falsch hingehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir gucken uns das an, wie es bei Bayern weitergeht und auch wie es für Frankfurt weitergeht. Es kommen zwei interessante Heimspiele. Gegen Leverkusen wird man jetzt den ersten Sieg oder die erste Niederlage für Leverkusen beibringen. Auch das habt ihr hier zuerst gehört. Dann in Gladbach und dann zu Hause gegen Leipzig. Und damit sind wir durch diesen Spieltag durch. Und alles, was wir noch tun müssen, ist unsere Spieltags-Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Und es ist schwierig, finde ich, denn es gibt viel Auswahlmöglichkeiten bei allen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Nina, du darfst vorlegen, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Romano Schmid.
Okay.
Ich habe noch ein paar andere Namen dabei, also Florian Kainz zum Beispiel, MVP halt in dem Sinne, dass er, finde ich, mit seiner Einwechslung auch das Spiel verändert hat, dann halt den Ausgleich erzielt hat und so. Easy Lösung wäre natürlich auch Andrich gewesen mit dem 2:2 wieder oder Harry Kane, aber ich finde wirklich Romano Schmid, weil der an allen Toren irgendwie beteiligt gewesen ist, weil der so ein gutes Spiel abgeliefert hat, finde ich, ja, in meiner Meinung sehr gerechtfertigt, der starke Antrieb nach vorn, wuselig wie nix, völlig irrer Ballgewinn dann auch irgendwie in der, das hatte ich gar nicht gesagt beim Werder-Spiel, aber das habe ich mir nochmal explizit aufgeschrieben, irgendwie in der 30. Minute oder was hat er da so einen Ball gewonnen, das war richtig, richtig stark, super variabel, bietet sich an, lässt sich zurückfallen, hat mir sehr, sehr gefallen.
Ey, ich bin so dumm, wie konnte ich denn davon ausgehen, dass ich Romano Schmid als Unsung Hero nennen kann, wenn du in der Sendung bist. Also wie gut, aber ich da noch Alternativen habe.
Ich habe ihn aber tatsächlich auch erst beim Unsung Hero stehen gehabt, aber weil da quasi meine Rubrik dann zuvor ist, habe ich gesagt.
Ja. Okay, komm. Sehr gut. Also Romano Schmid MVP sehr gerne genommen. Charlotte, wer ist dein MVP dieses Spieltags?
Bei mir ist es Kevin Stöger, tatsächlich. Auch aufgrund der, ja, dadurch, dass seine Motivation unter der Woche ein wenig in Frage gestellt wurde, aufgrund des möglichen Union-Wechsels, dann so ein Spiel zu machen und das Spiel einfach auch zu entscheiden, mit nicht nur wegen der 2 Tore, es lief so viel in der Offensive über ihn, ja, und hat Bochum einfach 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und deswegen Kevin Stöger auch, macht einfach Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen, also, ja.
Aber
wäre ein sehr guter Transfer für Union, falls es so ist.
Ja, wenn sie ihn dann eingebunden bekommen, das will ich unter Bielitz erstmal noch sehen, ehrlich gesagt. Also wenn sie da weiter irgendwie lange Hafer und zweiter Ball.
Ja.
Ich bin sowieso so gespannt auf Unions Transferphase, jetzt irgendwie nach der verkorksten vor dieser Saison, würde ich es mal fast nennen sogar.
Das macht Isco gerade.
Der spielt gar nicht so schlecht, neulich wieder was von ihm gesehen. Aber
ja, aber entschuldige, das wollte ich nur.
So, Kevin Stöger wäre auch mein MVP geworden, aber dann ziehe ich jemanden aus der Unsung Hero Kategorie hoch. Marcel Schuhn war für mich der Grund, warum Darmstadt so dramatisch abgestiegen ist. Das hört sich jetzt falsch an, aber ich finde, auch weil er schon durchaus Kritik bekommen hat, auch von Darmstadt-Fans in dieser Saison, mein MVP, ich finde, der hat wirklich hervorragend gehalten und irgendwie liegt es jetzt näher, dann den Darmstädter Torhüter zu nehmen, weil Heidenheim dann doch mehr Chancen hatte. Als Heidenheim hochgerutscht aus der Unsung Hero Kategorie, in die Nina genau wen jetzt stecken möchte?
Kevin Müller, der Kollege sozusagen, weil starke Leistung und so, aber auch da hatte ich sehr viele andere Namen noch mit auf der Liste. Fürnbach zum Beispiel, weil ich das sehr beeindruckend fand, was er da gemacht hat auf der rechten Seite. Auch da Agu mit dabei gehabt, Schmid, wie gesagt, Olmo auch noch mit reingerutscht, aber ich finde, Kevin Müller hat tatsächlich dann den quasi, wie sagt man, den Titel an sich gerissen sozusagen, dadurch, dass der auch so, also wirklich das Interview von ihm nach dem Spiel fand ich so, so toll, und das halt gepaart mit der starken Leistung, fand ich, hat wirklich den Unsung Hero Award gerechtfertigt, weil wirklich nach so einem, ja, doch auch wichtigen Sieg für Heidenheim und miese Niederlage für Darmstadt, sich da hinzustellen und sich so zu freuen, und irgendwie hat er ja auch noch gesagt, ja, ach, ich freue mich immer, Bundesliga ist so toll und freue mich ehrlich gesagt auch immer, wenn der Kollege eine gute Leistung zeigt, und es ist natürlich bitter, und also wirklich, ich fand das so, so toll.
Sehr gut, ja, nehmen wir sehr gerne. Charlotte, wer ist dein Unsung Hero?
Schon wieder ein Bochumer, Felix Paslak. Nina hat ihn auch schon erwähnt. Er hat also krasse Emotionalität in diesem Spiel gehabt, auch wie er am Ende jubelt, mit Hofmann kommt, glaube ich, zu ihm wie ein, ja, kleiner Held. und hat einfach ein super Spiel gemacht, sich voll reingeworfen, diesen Abstiegskampf komplett angenommen, macht auch ein Tor. Und dadurch, dass ja Stöger halt da nochmal, dass er da ihn zum MVP gemacht hat, wollte ich aber Felix Paslak jetzt doch nicht unerwähnt lassen.
Sehr schön. Dann bleibt mein Unsung Hero noch frei, das ist Ko Itakura. Denn Weigl hat gefehlt gegen Union, das habe ich vergessen noch mitzunennen, hatte wegen Gelbsperre, war er draußen. Und wenn irgendwas gerade okay ist, auf einem okayen Level in Gladbach, dann ist es die Stabilität im Zentrum. Und die kommt meiner Meinung nach daher, dass Itakura auf der 6 spielt. Und ich glaube, Gerardo Seoane sieht das ähnlich, denn ansonsten hätte Chiaro Dia nicht in der Innenverteidigung gespielt. Er hätte Itakura ja auch zurückziehen können. Aber ich glaube, Itakura ist gerade so wichtig für die Stabilität der Borussia, dass er auf der 6 spielen muss. Und weil das selten erwähnt wird und bei so einem Spiel wie gegen Union viele Dinge, die er getan hat, dafür gesorgt haben, dass wir auch wenig zu besprechen hatten bei diesem Spiel, ist er mein Unsung Hero. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu den Momenten des Spieltags. Nina, was ist dein Moment des Spieltags?
Es tut mir immer sehr leid, dass ich dann doch auch immer sehr viel erzähle bei den Awards. Okay. Aber auch da muss ich nochmal, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin sehr schlecht in Entscheidungen und deswegen will ich zumindest die, für die ich mich nicht entschieden habe, zumindest nennen. Und zwar halt, was wir anfangs schon direkt gesagt haben, Stögers 1-0 für Bochum. Geiler Freistoß, Kramaric 2-3, so ein richtig frecher Heber irgendwie, dann auch Kramaric gegen die TSG-Fans, fand ich mega skurril, auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Die Schirmträger mit Regenbogenschirm zwischen den zwei schwarzen Schirmen, die da Amiri vor den Gegenständen geschützt haben, das, also, müssen wir nicht drüber reden, wie beschissen sowas ist, aber das fand ich irgendwie auch ein ganz sweetes Bild. Waldschmidt, der den Elfmeter verschießt, super bitter. Aber mein Moment des Spieltags ist dann tatsächlich, ich glaube, da sind wir vermutlich auf einer Linie auch, Darmstadt, die Darmstädter Fans, die nach dem Abpfiff eben trotzdem singen, du bist mein Verein, die da bleiben, mit dem Team jubeln, die Heidenheimer, die eben auch die Spieler trösten, das war echt, da hatte ich wirklich richtig, richtig dolle Gänsehaut insgesamt nach dem Abpfiff da, auch wie die Heidenheimer sich gefreut haben und daneben aber eben die Darmstädter, die aber trotzdem, ja, war sehr emotional. Mhm.
Ja, sehr gerne genommen. Charlotte, was ist dein Moment des Spieltags?
Gab auch mehrere Optionen auf jeden Fall. Ich habe mich am Ende dann doch für den Ausgleichstreffer von Leverkusen entschieden. zwar hatte man das schon öfter in dieser Saison, aber ich fand es halt auch, es war halt auch Robert Andrich, der vorher ja den Gegentreffer von Under verschuldet, wenn man das so, wenn man jetzt nicht auf Foul entscheidet, er hat sich auf jeden Fall nicht darüber aufgeregt, glaube ich, dass der gegeben wurde und macht aber dann am Ende noch den Ausgleich. Und weil das auch einfach so viel diskutiert wurde hinten raus noch und irgendwie, ja, das so ein bisschen alles überlagert hat. Ja, und es ist halt echt, da habe das gesehen und dachte, ey, krass. Also wirklich diesmal dachte ich, die verlieren, aber schon wieder dieser Ausgleichstreffer. Ja, das ist mein Moment. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch über die Parade von Nübel nachgedacht, weil die einfach so stark war. Auch aus dem Spiel, ja.
Ja, mal gucken, vielleicht ist der entscheidende Faktor, dass Xabi Alonso im nächsten Spiel nicht am Spielfeldrand sitzen darf, bei Eintracht Frankfurt, hat ja seine vierte gelbe Karte gesehen, auch nicht so ganz verstanden, warum er sie gesehen hat, aber gut. So ist das eben. Ja, sehr schöner Moment dieses Spieltags und dann bleibt doch noch einer für mich übrig und da nehme ich natürlich das 1-0 vom FC Bayern. Nein, das ist natürlich Quatsch im Moment.
Was?
Nein. Der Moment des Spieltags war für mich die gesamte Schlussphase von Mainz gegen Köln, denn dieses Spiel, auf dem so viel Druck war, das hätte auch richtig, richtig räudig werden können und wir kamen aus einem sehr räudigen Spiel, Gladbach gegen Union, war wie ein Gang durch die Wüste ohne Wasser und dann kamen Mainz und Köln und sie hatten jede Menge Wasser dabei, nichts davon ist im Becher gelandet, deswegen nur 2 Tore, aber es war trotzdem sehr erfrischend und diese Schlussphase war eben mit all der Dynamik, mit all der Stimmung auch im Stadion aus beiden Fanlagern so fantastisch, dass ich sie eben zweimal angeguckt habe, ich habe sie einmal eben im Analysemodus durchgeguckt und da dachte ich mir, okay, komm, ich muss da jetzt nochmal ansetzen, irgendwie in der 80. Minute, also ganz, ganz fantastisch und am Ende dann auch mit einem unbefriedigenden Ergebnis für beide, aber umso mehr kann man sich als Neutraler an so etwas dann erfreuen. Deswegen, das fand ich, war ein toller Moment, dieses Spiel.
Interessant, ich hätte wirklich gedacht, dass wir uns irgendwie bei Darmstadt relativ einig sind, weil ich habe auch im Forum gelesen, irgendwie, dass das bei ganz, ganz vielen Momenten des Spieltags war und so. Aber sehr cool. Auf
jeden Waren Fall. Allerdings auch viele Darmstadt- und Heidenheim-Fans unterwegs. Also,
ich grüße. Ja, hinten raus wurde viel darüber geschrieben.
Ja, ja, André, ja, Peter, der Stadionfahrer. Herzliche Grüße ins Rasenfunk-Forum. Sehr, sehr treue Foristinnen und Foristen. Ja, stand bei mir auch auf dem Zettel. Also alles, was ihr gesagt habt. Aber dann ist ja noch die Schlussphase Mainz gegen Köln für mich übrig geblieben. Deswegen, ja. Ja, sehr schön. Das hat große Freude gemacht, mit euch mal wieder über den Spieltag zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch überall folgen kann und wo man euch hören kann. Charlotte, danke, dass du mal wieder mit dabei warst. Und wie hast du eigentlich selber gespielt am Sonntag? Wie lief das Spiel? War es gut?
Wir haben 8-1 gewonnen. Also jetzt können wir es am letzten Spieltag den Meistertitel klar machen.
Stark. Welche Liga?
Oberliga Hamburg.
Stark.
Grüße gehen raus an den ETV.
Oh, über den wird eine Doku erscheinen vom Hamburger Abendblatt. Ich durfte die erste Folge schon sehen. Ganz interessant. Also da geht es um die Männerabteilung. Die sind ja Regionalliga aufgestiegen, glaube ich, letzte Saison. Genau. Ah ja, der ETV. Deswegen habe ich viele Bilder vor Augen, wenn du das jetzt gerade sagst. Es gab viele Drohnenshots. Ja, dann wünsche ich dir ähnlich viel Erfolg, wie die Männer es dann vor 2 Jahren hatten, dass es den Meistertitel gibt. Musste nochmal ein Update schicken. Und vielen Dank an Nina Potzel. Ihr hört hoffentlich schon alle die 45. Wenn nicht, dann müsst ihr es jetzt tun. Ganz tolle Interviews hattest du da zuletzt, Nina. Habe ich ihr ja auch gerne empfohlen. Danke, dass du mit dabei warst und bis hoffentlich bald mal wieder.
Ja, ne, sehr, sehr gerne. Ey, ich freue mich immer so dermaßen, hier zu Gast zu sein, weil ich dann immer nochmal richtig, richtig Bock auf die Liga bekomme. Also danke dafür.
Sehr, sehr gerne. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support in diesem Monat. Wir nähern uns dem Monatsende. Das heißt, die Gästehonorare werden jetzt noch bald überwiesen und ich ziehe immer Bilanz. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich weiß, es war ein guter Monat. Ganz herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr noch Zeit habt, geht gerne auf nette-vermieter-gesucht.de. Vielleicht kommt da ja auch da bald was rum. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.